und ich möchte Sie ganz herzlich zum dritten Teil unseres Prologs zum Kulturgeschichtetag begrüßen. Wir haben uns heute Nachmittag schon in zwei ganz interessanten Diskussionsrunden mit dem Thema Stadtkultur, Stadtkulturentwicklung und im zweiten Panel dann auch mit der Rolle von Kulturhauptstadt in dieser Stadtkulturentwicklung auseinandergesetzt. Schon ganz interessante Themen angesprochen, die hoffentlich jetzt auch wieder auch von Ihnen aufgegriffen werden, dann im Rahmen dieser Podiumsdiskussion. Und die Podiumsdiskussion ist sagen, aus unserer Perspektive ein Versuch, mehr aus einer Praktikerperspektive das Projekt Kulturhauptstadt mal kritisch zu reflektieren, wobei die Kritik jetzt weniger als eine Kritik an einer konkreten Programmplanung sozusagen gedacht ist, etwa eben sozusagen im Hinblick auf das Programm von Linz 09, sondern mehr eine kritische Reflexion darüber, wie eben so ein Projekt, das Projekt der Kulturhauptstadt, das eben auch so ein ganz klassisches europäisches Mehrebenenprojekt darstellt. Es gibt eben ganz unterschiedliche politische Akteure auf unterschiedlichen Ebenen, die miteinander eben bestimmte Strategien, Projektvorschläge aushandeln und dann eben in ein überzeugendes Angebot für das Publikum der Kulturhauptstadt eben transformieren können. Und aus der Praktikerperspektive war es eben gedacht, eben aus diesen unterschiedlichen Ebenen Repräsentanten hier am Podium sozusagen zu integrieren. Da gibt es jetzt schon sozusagen die erste von den der Bekanntgabe von den Änderungen, die sich jetzt ergeben haben, aufgrund kurzfristiger Absagen. Leider Gottes hatte Frau Trüpel, die stellvertretende Vorsitzende von der Arbeitsgruppe Kult von Kultur und Bildung des Europäischen Parlaments, jetzt doch nicht kommen können. Und ich bin sehr froh, dass an Ihrer Stelle noch ganz kurzfristig Frau Monika de Franz unsere Einladung angenommen hat, hier diese europäische Perspektive zu repräsentieren. Sie ist jetzt nicht Mitglied des Europäischen Parlaments, sondern sie ist eine Politikwissenschaftlerin, die sich an unterschiedlichen europäischen Orten, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, das würde hier sogar zu weit führen, sich an unterschiedlichen europäischen wissenschaftlichen Einrichtungen mit der Frage von Stadtentwicklung und europäischer Identität auseinandergesetzt hat. Und sie wird deshalb jetzt sozusagen eine gut informierte Außenperspektive und eben nicht die Innenperspektive hier repräsentieren. Das wäre eben diese eine Änderung. Sonst haben wir eben hier auf dem Podium eben Akteure aus dem politischen Prozess im weitesten Sinne versammelt. Ich möchte Ihnen hier ganz kurz vorstellen, Sigbert Janko, der Kulturdirektor der Stadt Linz, der schon seit ganz langer Zeit hier die kulturelle sozusagen Stadtkulturentwicklung informiert und anleitet, den Kulturentwicklungsplan von Linz, der eine wichtige Voraussetzung dann für die erfolgreiche Bewerbung um die Kulturhauptstadt, also für Linz 09 gewesen ist, auch mitbegleitet und angeleitet hat und dann selbstverständlich auch beim Antrag für Linz 09 mitbeteiligt war. Zu seiner Linken sehen Sie Ulrich Fuchs, den stellvertretenden Intendanten von Linz 09. Und für diejenigen von Ihnen, die eben hier dann ganz ortsfremd sind und noch auch bei den Nachmittagssitzungen nicht dabei sind, noch die zusätzliche Information, dass Herr Fuchs als Hochschullehrer nicht in Linz tätig war, bevor er sich auf das Kulturhauptstadtabenteuer eingelassen hat, sondern in Bremen und eben als Programmverantwortlicher für den Antrag Bremens um diese um das Kulturhauptstadtprojekt, das ja dann an Essen ging oder an sozusagen Ruhrmetropole ging, hier sich erstmals intensiv mit der Kulturhauptstadtsthematik auseinandergesetzt hast, in ganz aktiver Form, und dann als hier als stellvertretender Intendant nach Linz kam, Linz auf eine ganz spezifische Art und Weise dadurch kennenlernen konnte. Ich fand das ganz interessant, wir sind ja fast gleichzeitig hierher gekommen und hatten auch durch Zufall auch vorher Kontakt schon miteinander durch einen gemeinsamen Freund aus Florenz. Und ich war ganz überrascht, wenn wir uns hin und wieder getroffen haben, wie schnell er sozusagen meine eigenen Gehversuche in die Linzer Kultur und Gesellschaft, er war meilenweit immer voraus. Ja, kann man gut sagen. Hängt natürlich auch an seiner Persönlichkeit, aber eben, ich würde jetzt sagen, eben nicht nur an seiner Persönlichkeit, sondern auch an dieser ganz spezifischen Erfahrung als in der Intendanz von Linz 09, sich hier auf diese Stadt einzulassen. Und ich möchte ebenfalls begrüßen hier am Podium Rainer Zendron, den Sie auch auf dem ursprünglichen Programm nicht finden. Wir hatten ursprünglich den Rektor der Kunstuniversität, Reinhard Kanonier, angefragt, hier die Linzer Kulturszene im weitesten Sinne zu vertreten. Wir hatten in der letzten Sitzung schon mal die Diskussion, dass es ganz schwierig ist, die freie Szene klar zu definieren. Es gibt allerdings natürlich schon eine Kulturszene, und wie auch immer sie definiert ist, als Rektor der Kunstuni und auch als jemand, der eben Kulturentwicklungsplan maßgeblich beteiligt war, schien uns Reinhard Kanonier ein guter Vertreter zu sein. Krankheitsbedingt fiel er aus, und ich bin sehr dankbar, dass Rainer Zendron aus einer ganz anderen Perspektive eben hier diese sozusagen Position eingenommen hat. Er ist Vizerektor an der Kunstuniversität, und anders als Reinhard Kanonier, der eben als Historiker, als Zeitgeschichtler eben hier in die Kulturpolitik reingekommen ist, ist Rainer Zendron aus der sozusagen Akteursperspektive, ich würde jetzt nicht sagen rausgekommen, das wäre natürlich ein schönes Bild zwischen rein und rausgekommen, aber er ist sozusagen aus der Akteursperspektive aktiv an der Kunstuniversität und sehr vertraut eben mit der Linzer Kulturszene. Und das ist dann das Projekt des heutigen Abends aus meiner Sicht, ist ein Versuch, einfach mal hier zu diskutieren, in wie eben hier ein Projekt wie das der europäischen Kulturhauptstadt umgesetzt werden kann und welche dann Herausforderungen und Fallstricke es dabei eben zu beachten gilt. Und die Komplexität, ich habe mir ein bisschen jetzt als Vorbereitung zu dieser Diskussion einfach mal nur ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, um sozusagen für mich selbst auch die Komplexität dieses Kulturhauptstadtprojektes einfach nochmal ein bisschen sozusagen in Bewusstsein zu rufen. Und ich meine, wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, dass Linz 09, das was man eben hier sieht und auch wahrnehmen kann, eben sozusagen das Resultat ist von sozusagen Entscheidungsprozessen, die bis zum Kulturentwicklungsplan vor vielen Jahren zurückgehen und dann eben hier in städtischen Diskussionen, kulturpolitischen Diskussionen mal ausgehandelt worden sind, bis eben hier ein Antrag vorlag die Kulturhauptstadt, dass eben hier nicht nur städtische Akteure, sondern selbstverständlich auch Akteure der Region, des Bundeslandes involviert waren, dass hier nationale Interessen involviert waren, zeigt dann eben auch schon, wenn man das einfach nur so aus der sozusagen Grassroot-Perspektive verfolgt, eine ganz erhebliche Komplexität, die eben auch sehr vieles an Aushandlungsprozessen involviert zwischen verschiedensten Akteuren, die auch Bezug nimmt auf etwas, das in der ersten Sitzung heute immer wieder zur Sprache gekommen ist, so etwas wie eine Grammatik, eine Tiefengrammatik ist da angesprochen worden, Habitus, die Textur einer Stadt. Das heißt, das, was eigentlich an Stadt vorhanden ist, an Kultur in der Stadt vorhanden ist und vielleicht auch an Optionen für eine kulturelle Entwicklung vorhanden ist, ohne dass es eben auch schon tatsächlich ausbuchstabiert ist. Das heißt, das ist sozusagen aus dieser Grassroots-Perspektive schon mal da. Was aus einer anderen Perspektive ebenfalls präsent ist, ist die europäische Dimension. Wir haben hier das Europäische Parlament, das involviert ist, das Komitee der Regionen, das involviert ist, die Kommission, den Rat und auch ein Evaluierungsgremium, das sich in einem zunehmend formalisierten Prozess seit 1999 und 2005 eben sich auch in ganz klar vorgegebenen Positionen orientiert, an sozusagen Vorgaben, Prämissen orientiert, was jetzt hier so ein Projekt einer Kulturhauptstadt jetzt erfüllen soll. Nur wenn man sich so die Kategorien ansieht, sind das eben sehr viel an Kategorien, die jetzt ganz klar eben auch Vorstellungen artikulieren darüber, was eigentlich hier in der Stadt passieren sollte. Und das finde ich ist ja auch schon mal ganz interessant. Man hat eben hier sozusagen Prämissen von einer supranationalen Ebene über das, was eben hier auf der lokalen Ebene passieren soll. Und diese Prämissen werden natürlich, und das ist sozusagen meine eigene Vorstellung, können natürlich eben auch nicht einfach deterministisch verstanden werden. Das ist ja nicht sozusagen, dass Brüssel diktiert und Linz implementiert, sondern das, was hier passiert, sind halt sozusagen Vorgaben, mit denen man sich auseinandersetzt, Erwartungen, die von Linz kommen, mit denen man sich auseinandersetzt. Und ich denke, eine der Schaltstellen zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen ist, dass wir eben sozusagen mal eine Nachfrage eben auch bei Uli Fuchs. Eine dieser Schaltstellen ist doch die Intendanz oder sozusagen die Programmentwicklung. Wie würdest du das charakterisieren?
Ja, also die Besonderheit in Linz ist ja eigentlich die gewesen, jetzt im Unterschied auch zu den, zum Teil jedenfalls zu den vorangegangenen Kulturhauptstädten und auch vor allem jetzt zu den kommenden, dass die politischen Entscheider, Stadt und Land in erster Linie, der Bund war, glaube ich, bei dem Implementierungsprozess einer Intendanz nicht maßgeblich beteiligt, dass sich in einem Prozess aus bewusster Willensentscheidung einerseits und aus der Bewerbungslage oder der Bewerbersituation andererseits sich ergeben hat, dass man eine Intendanz von außen holt. Also von außen heißt jetzt in dem Fall nicht mit einer Linzer Geschichte oder auch gerade einer Linzer Funktion, sondern es war ja in dem konkreten Fall jetzt so, dass eben der Martin Heller mit der Erfahrung der Expo 02 vor allem, aber auch der Bewerbung Bremens, die den Entscheidern hier auch bekannt war und trotz des negativen Ausgangs, dass er sich durchgesetzt hat quasi als Intendant, der von außen kommt. Das ist ungewöhnlich. Wenn man sich das bei den anderen Kulturhauptstädten anschaut, ist das in der Regel anders. Und selten so. Und beispielsweise beim Ruhrgebiet sind es eben, jetzt viele deutsche Kolleginnen und Kollegen auch da, sind es ja wirklich sozusagen die Local Heroes, die quasi sogar aus der kulturpolitischen Verantwortung heraus in die operationelle Verantwortung gekommen sind. Ich sage das hier in Linz immer so salopp, was dann eigentlich meistens Gelächter auslöst, wenn ich sage, wie das in Essen ist. Müsstet ihr euch vorstellen, dass der Kulturreferent gleichzeitig der Intendant von Linz um 9 geworden wäre. Das ist hier in Linz undenkbar, irgendwie, weil die politische Verflechtung da viel zu klar ist. Und von daher ist das also eine ungewöhnliche Entscheidung erstmal gewesen und eine, die dann obendrein auch noch, und das ist auch eine aus meiner Sicht richtige, aber klar, da bin ich auch subjektiv, eine richtige Entscheidung, die eben auch damit verbunden war, zu sagen, es gibt eine künstlerische Autonomie dieser Intendanz, die im Rahmen einer gesetzten GmbH mit allen Aufsichtsorganen, die eine GmbH hat, eben was vor allem das finanzielle Gebaren und den Haushalt anbetrifft und in natürlich gewünschter und gewollter Anbindung an den kulturpolitischen Prozess, also zur Kenntnisnahme des Kulturentwicklungsplans, der Linzer Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt und der Rahmenbedingungen, aber nicht beeinflusst ist jetzt von einem Gremium, das etwa mit im Zweifelsfall Mehrheitsentscheidung oder wie auch immer, gegen die Intendanz Projekte, künstlerische Projekte durchsetzt oder nicht. Das ist zunächst mal, sagen wir mal, aus der Sicht derer, die jetzt die künstlerische Verantwortung für so einen Prozess haben, eine nahezu ideale und privilegierte Voraussetzung für diesen Prozess, wobei das Risiko des Scheiterns dann natürlich eben klar auf die Stadt selbst zurück auch viele, wenn es denn scheitern würde. Aber natürlich ist in erster Linie ist natürlich auch jetzt für die politischen Akteure, weniger jetzt für die administrativen Akteure, aber für die politischen Akteure, ist natürlich auch immer die Chance dann gegeben zu sagen, naja, das war jetzt die Intendanz. Also es ist so, wie wenn der Ministerpräsident eines Landes sagt, ich bin nicht für das Programm meines Stadttheaterintendanten verantwortlich. Wenn da irgendwie die Emilia Galotti nackt durch die Wälder von Guastalla getrieben wird, dann ist das nicht sozusagen etwas, was dem Ministerpräsidenten anzulasten ist, sondern allenfalls dem Intendanten. Also das ist wiederum die Kehrseite dieser Medaille, dass diese Autonomie eben auch eine gewisse politische Distanz schafft. Und solange man sich in diesen Rahmenbedingungen bewegt, ist das eben gut. Ich glaube, dass das Modell richtig ist, sage ich auch so ganz offen. Ich weiß auch von den politischen Akteuren, den hiesigen, dass sie selbst im Nachhinein partiell daran Zweifel bekommen haben. Also ein Teil jedenfalls davon sagt eben, wenn ich da nochmal zurück könnte, würde ich der Intendanz andere Fesseln anlegen oder ich würde mir mehr Einfluss sichern. Das war vielleicht die Kunst der Stunde, die wir da gehabt haben. Ich weiß nicht, das würde mich auch interessieren, wie du das siehst. Weil wir haben eine ganz, ohne das wäre es auch gar nicht gegangen, mit dem Kulturdirektor der Stadt, der sozusagen die Grundfesten für dieses ganze Projekt gelegt hat und der maßgeblich an den Vorbereitungsschritten, ich sehe schon, du wirst das gleich erzählen, was ich schon weiß, das ist auch eine sehr nette Geschichte, ohne den wäre das gar nicht, oder die Struktur wäre das überhaupt nicht gegangen. Weil natürlich kommt man wie so ein Ethnologe in eine Stadt und lernt die lesen und kennt sie nicht und muss sich damit vertraut werden. Und in der Tat habe ich es ja als Profession betreiben müssen, dieses Vertrautwerden mit der Stadt und habe mehr Zeit aufwenden können als du dafür. Aber ohne diese auch vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit, diese kompetente Zusammenarbeit mit den hiesigen Administrationen wäre das gar nicht gegangen. Wenn da Fallensteller am Wege gelagert wären, die uns in irgendwelche Abgründe hineingerissen hätten, wäre das ganz auch schief gegangen oder schiefer, je nachdem, wie man das jetzt sieht. Es ist ja noch nicht zu Ende. Und so war es eben auf der Basis einer kollegialen und jederzeit solidarischen Zusammenarbeit. Wir haben insgesamt, glaube ich, mittlerweile 125 Sure-Fix-Meetings gehabt, jeden Mittwoch um 8 Uhr. Auf dieser Basis ist das, glaube ich, richtig, dass man so macht. Weil ich halt bin skeptisch gegenüber dieser Involvierung der lokalen Kräfte, also siehe Ruhrgebiet, weil ich glaube, dass lokale Kräfte in einer größeren Gefahr stehen, dem politischen oder auch dem kulturpolitischen Kannibalismus der eigenen Stadt ausgeliefert zu sein.
Aber vielleicht können wir doch die Frage, die du vorhin angesprochen hast, diese Neugierde auf die Position von Sigi Janko, hatte ich vorher auch schon, als du damit angefangen hast. Vielleicht könntest du einfach mal ganz kurz aus deiner Perspektive sagen, wie die Entscheidung oder weshalb eine externe Intendanz so ein, sagen, wie es zu dieser Entscheidung kam, welche sagen, Erwartungen die Linzer Politik an eine externe Intendanz hatte.
Naja, ich muss vielleicht ein paar oder einige Punkte sozusagen der Entwicklung darstellen, wie es überhaupt sozusagen zu diesem Wagnis gekommen ist, dass sich Linz als Kulturhauptstadt bewirbt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Linz ist, ich will jetzt keinen historischen Abschnitt, aber ein paar Punkte. Nicht? Linz ist jedenfalls in Österreich nie als Kulturstadt identifiziert worden. An Linz ist man vorbeigefahren, ich hoffe und glaube, dass man das jetzt nicht mehr macht. Auch aus dem Außenblick sind österreichische Kulturstädte Wien, Salzburg selbstverständlich. Das heißt, Linz hat auch keine so prägende kulturelle Tradition. Linz hatte nie ein starkes Bürgertum, sozusagen ein Hochkulturbürgertum. Das hat es in dieser Stadt nicht gegeben. Es hat auch kein prägendes Adelsgeschlecht gegeben. Also aus diesem Grund hat es auch in Linz nach dem Zweiten Weltkrieg keine besonders ausgebaute kulturelle Infrastruktur gegeben. Deswegen gibt es in dieser Stadt auch bis jetzt kein Opernhaus. Weil die Historie so war. Und dann hat man in den 70er Jahren begonnen, sozusagen sich zu überlegen, wie können wir uns zwischen Wien und Salzburg profilieren. Und daraus sind sozusagen diese neuen, jetzt oder später neuen Schwerpunkte entstanden. Das war sozusagen unter dem Generalbegriff Kultur für alle, damals die Klangwolke 1979, wir feiern heuer das 30-jährige Jubiläum, und das Festival Ars Electronica, sozusagen die Auseinandersetzung mit Kunst, neue Medien, Gesellschaft, das war der Titel des Festivals. Das war der Beginn, zu versuchen, neue künstlerische, kulturelle Projekte zu entwickeln, die ein neues kulturelles Profil für diese Stadt prägen. Und da gibt es dann eine Reihe Projekte, Forum Metall, Forum Design, also braucht man jetzt nicht aufzählen, wo die Kunstuniversität, damals Kunsthochschule, auch sehr, sehr wichtig war. Und was aus dieser Aufzählung schon ab diesem Zeitpunkt war, die Kultur, die kulturelle Entwicklung der Stadt ganz wesentlich ein Motor für die Stadtentwicklung überhaupt. Für die Entwicklung zu einer modernen, zu einer offenen Stadt. Vorher sozusagen die klassische Industriestadt, Arbeiterstadt, ohne sozusagen prägende kulturelle Tradition. Und so in den 70er, 80er Jahren war dann klar, politisch klar, dass für die Stadtentwicklung die Kulturentwicklung sozusagen einer der Hauptmotor darstellen. Und dann kam es zum Bau des Brucknerhauses und. Schlussendlich auch noch kurz vor dem Kulturhauptstadtjahr zum Beschluss, dass in Linz tatsächlich ein Opernhaus gebaut wird, das jetzt also in der Zwischenzeit gebaut wird. Und in dieser Phase hatte die künstlerische und kulturelle Szene in der Stadt sich immer wieder durch künstlerische und kulturelle Projekte in die Stadtentwicklung eingebracht. Also die künstlerische und kulturelle Szene dieser Stadt war ganz wichtig für die Stadtentwicklung, für die Öffnung, für die Bereitschaft, sich auf Experimente einzulassen, für die Bereitschaft, andere Wege zu gehen, als es vergleichbare Städte dieser Größenordnung gewagt hätten. Also die Bereitschaft, und jetzt kann man immer dazu sagen, die Politik war manchmal staunend, manchmal getrieben, aber sie hat es immerhin immer zugelassen und hat immer wieder bereit, in diese Entwicklung zu investieren. Es kam dann zum Bau des Ars Electronica Centers, also ich war da sehr stark dabei und ich frage mich immer, 1996 wurde das Ars Electronica Center eröffnet und damals hat es einen Wettkampf von 5 Projekten gegeben. Sozusagen das eigentlich in der Öffentlichkeit favorisierte Projekt, auch von den Medien favorisierte Projekt, war ein Grafikmuseum, sozusagen unter dem Namen Ost-West-Museum. So quasi damals gerade die Öffnung des Ostens hätte ein Teil der neuen Galerie sein sollen. Und das war auch in den Medien sehr stark favorisiert. In einem intensiven Diskussionsprozess ist dann die Entscheidung für den Bau des Ars Electronica Centers gekommen. Und ich frage mich, wenn diese Entscheidung nicht so gefallen wäre, wie hätte sich Linz entwickelt? Also es wäre eine ganz andere Entwicklung hätte stattgefunden. Okay, ein weiterer Sprung und da kam es dann, der Kulturentwicklungsplan war ein dreijähriger Diskussionsprozess mit der Politik, mit der Bevölkerung, mit der Kunst- und Kulturszene. Es war ein intensiver partizipatorischer Prozessform. Ich glaube, es hat keinen Künstler, keinen Kulturschaffenden gegeben, der nicht in irgendeiner Form sich an der Diskussion zum Kulturentwicklungsplan beteiligt hat. Es war aber auch ab diesem Zeitpunkt Kultur und die Bedeutung der Kultur für die Politik völlig klar, und zwar in dem Sinn, für jeden in der Politik war klar, dass die Kultur für die Stadtentwicklung denselben Stellenwert haben muss wie andere Bereiche der Kommunalpolitik. Dass sie genauso wichtig sind wie Gesundheitspolitik, Verkehrspolitik und, und. Also ich glaube, ab dem Zeitpunkt war klar, es hat keine politische Rede mehr gegeben, wo nicht ein Passus über Kultur vorgekommen ist. Das habe ich vorher überhaupt nie gehört gehabt. Also es war sozusagen bedeutungslos in der politischen Diskussion. Und plötzlich war irgendwie allen klar, das ist wichtig für Linz, wenn Linz sozusagen eine moderne, fortschrittliche Stadt sein will, dann muss auch das Feld der Kultur sozusagen genau in dieser Linie und mit dieser Bedeutung behandelt, investiert und entwickelt werden. Und ja, daraus ist auch sozusagen der Mut entstanden, sich bewerben zu wollen. Und Uli Fuchs ist sozusagen auf eines eingegangen. Ich habe am 19. September 1990, also nächste Woche das 20-Jahr-Jubiläum, ein erstes Schreiben sozusagen an unsere Juristen und Verwaltung geschrieben und habe dort geschrieben, und das möchte ich wirklich vorlesen: Es wird um Prüfung ersucht, welche formellen Voraussetzungen als Kulturhauptstadt Europas zu erfüllen sind und bei welcher Stelle die Bewerbung einzubringen. Das war Punkt 1. Der Punkt 2 war, es wurde bekannt, dass sich Graz um diese Auszeichnung bewerben wird und beziehungsweise beworben hat. Nach Ansicht von KT, also von mir, müsste bei einer vergleichenden Betrachtung zwischen Graz und Linz eine derartige Bewerbung jedenfalls erwogen werden. Das heißt, ich habe am 19. September 1990 von der Verwaltung und Politik der Stadt sozusagen gefordert, den Auftrag eingefordert, eine sozusagen die Bewerbung wirklich systematisch anzugehen. Und das war dann auch. Also sozusagen so das Ergebnis dieser ersten, wo die Politik, der damalige Kulturreferent, der Bürgermeister gesagt haben, ja, okay, wir haben zwar eh keine Chance, aber wenn du glaubst, okay, dann und können wir uns jetzt drüber trauen. Und aus diesem Startschuss heraus ist dann die Diskussion zum Kulturentwicklungsplan gekommen. Ja, und dann war der Bewerbungsprozess wurde beschlossen mit dem Kulturentwicklungsplan. Also wir haben, also die Betreiber des Kulturentwicklungsplans, Rainer Zendron war unter anderem in allen Diskussionen oder fast allen dabei, war, dass sich die Stadt Linz als europäische Kulturhauptstadt bewerben wird. Und die Frage, und jetzt langer Rede, kurzer Sinn sozusagen, das Intendantenmodell. Bis dorthin war die gesamte Entwicklung kultureller, künstlerischer Projekte sehr, sehr stark partizipatorisch, unter breiter Einbindung aller in dieser Stadt handelnden Personen im Kulturbereich. Und dann war die Diskussion sozusagen, ja, wie soll man dann eine Kulturhauptstadt abwickeln? Und ich habe immer ganz stark betrieben, eine externe Intendanz zu holen. Ich war am Anfang durchaus alleine. Und es hat sich dann in der Diskussion, also die Politik wollte eigentlich sozusagen eine regionale Entscheidung treffen, eine regionale Beauftragung, so ungefähr, ja, jetzt beauftragt man ein paar handelnde Personen, die ohnehin schon einige Jahre hier tätig sind, die sollen das machen. Und ich habe mich dagegen immer gewehrt, einfach aus der Überzeugung heraus, jetzt ist sozusagen die Phase dran, da muss jemand von außen kommen, da muss der internationale Blick, die Bereitschaft, diese Stadt noch weiter zu öffnen, vorhanden sein. Aber es war natürlich im Denken, wenn ich vorher immer geredet habe, dass alles sozusagen partizipatorisch war, man hat alles versucht, möglichst demokratisch abzuwickeln, war es natürlich ein Bruch. Also und da könnte man über manche Dinge reden, dann wir haben sie immer wieder auch besprochen. Das hat auch zu Schmerzen und zu Konflikten geführt in der Stadt. Das könnte man vielleicht sagen, wir haben es auch zu wenig vorbereitet und aufgearbeitet. Also, aber da bin ich schon weiter. Aber ich bin wirklich überzeugt, dass die Entscheidung richtig war, eine Intendantin, einen Intendant herzuholen. Die Entscheidung war dann sozusagen für Martin Heller und Uli Fuchs, der gemeinsam mit Martin Heller gekommen ist. Ja, und es war dann ihre Aufgabe, sozusagen das Konzept für die Stadt Linz, mit der Stadt Linz zu entwickeln und natürlich auch so sozusagen als als Fortführung dieser 30 Jahre davor, die ich jetzt sozusagen im Schnellkurs darstellen versucht habe, sozusagen anzusetzen und weiterzuführen. Da kann man dann über, glaube ich, manche Punkte reden. Ist es gelungen? Wie ist es? Hätte es andere Möglichkeiten noch gegeben? Nicht so sehr als Kritik, sondern eher sogar als Input für weitere Kulturhauptstädte. Was hätten wir anders gemacht, wenn wir das Ganze noch einmal machen könnten? Also jedenfalls, ich würde wieder für ein Intendantenprinzip plädieren. Das ist sozusagen der Punkt einmal.
Mein Rheinland-Zentrum wurde ja angesprochen, du warst ja auch mit anderen Kulturschaffenden, Kulturvertretern in dem Entwicklungsprozess ja systematisch integriert. Und wie war die Einstellung der Linzer Kulturszene gegenüber, sozusagen, war die Linzer Kulturszene am Bahnhof, als Martin Heller und Uli Fuchs angekommen sind?
Ja, sie waren nicht nur am Bahnhof, sondern die freie Szene hat Martin Heller, bevor er sich beworben hat, sogar eingeladen. Also ist sozusagen das erste Mal im Zusammenhang mit Kulturhauptstadt auf Einladung eines Teils der freien Szene sozusagen nach Linz gekommen. Und ich glaube, dass die freie Szene sogar zumindest sehr stark die Meinung zu dem Zeitpunkt vertreten hat, dass er der geeignetste Kandidat wäre von den potenziellen Bewerbern, hat es eine Bewerberin gegeben,
weiß ich jetzt nicht. Ja.
Und die freie Szene war auch, ähnlich wie der Sigi Janko, dafür, dass ein Außenstehender, also dass nicht aus dem eigenen Sumpf das passiert. Allerdings ist mir ein großes Anliegen, die historische Darstellung von Sigi Janko, um ein paar inhaltliche Aspekte zu ergänzen. Also die 3 Jahre Diskussion über den Kulturentwicklungsplan kann man sagen, also es ist in vorbildlichster Weise sozusagen die theoretisch diskursive Vorbereitung von Kulturhauptstadt ja passiert. Also da hat es einmal 3 Jahre Diskussion um den Kulturentwicklungsplan gegeben, dann ein Jahr Pause, dann hat es etwa 3/4 Jahre Diskussion, Linz 21 hat es geheißen, das war sozusagen Zukunftsszenarien auch für Kultur der Stadt und dann sozusagen in der ersten Phase der Entwicklung, wie der Martin und du angekommen seid, nur einmal sozusagen prinzipielle Gespräche. Aber es hat nicht Diskussion gegeben, sondern es hat auch Ergebnisse der Diskussion gegeben, die man jederzeit in den Gemeinderatsbeschlüssen nachlesen kann und die waren äußerst pointiert, die Beschlüsse. Der ganze Kulturentwicklungsplan ist auch dezidiert, und das ist ein großer Fortschritt des Linzer Kulturentwicklungsplans zu anderen so Absichtserklärungen, ist er fokussiert auf 3 Punkte, wo Linz sich kulturell entwickeln müsse, also 8 Jahre zurück. Erstens Entwicklung der Kultur der neuen Medien, zweitens freie Szene, offene Räume, drittens Parität der Geschlechter. Also diese 3 Vorhaben waren sozusagen die zentralen Vorhaben, auf die sich alle Kulturschaffende, alle Kulturpolitiker und letztendlich in Absegnung auch, glaube ich, ein einstimmiger Beschluss des Gemeinderats, sogar inklusive F, gegeben hat. Vielleicht haben nicht alle genau gewusst, was sie da beschlossen haben. Bei Linz 21 sozusagen 2 Jahre nach der Verabschiedung des Kulturentwicklungsplans wurde noch herausgestellt, nachdem Linz die 216. größte Stadt von Europa ist, also nur einmal um zu dokumentieren die Bedeutung von Linz, und Linz keine Kulturstadt ist, wie Salzburg oder Wien, dass Linz Mut zur Lücke haben müsse. Also es wurde noch einmal bestätigt, aus Sicht der Kulturschaffenden und meiner persönlichen Sicht, dass eine sehr starke Konzentration auf verschiedene Zukunftspotenziale und Stärken, die die Stadt hervorgebracht hat in den letzten 25 Jahren, eine weitere Konzentration darauf basieren muss. Und unter diesen Vorbedingungen, Stärkung der neuen Medien, der freien Szene und der Parität der Geschlechter, wurde auch von allen Kulturschaffenden das Kulturhauptstadtjahr freudig erwartet. Also ich glaube, dass man sozusagen...
eins kann man schon mal sagen, mit der Parität der Geschlechter hat er nicht geklappt.
Ja, also man muss ja sagen, es ist auch heute im Nachmittag schon mehrmals darum gegangen, man muss die Kulturhauptstadtstädte, die Städte sind sehr unterschiedlich und man muss sie immer an den konkreten sozusagen Vorhaben messen. So konkret wie hier waren sie nie. Neue Medien, würde ich sagen, einen kurzen Abriss, ist ein bisschen etwa das doppelte Geld hineingeronnen, wie normalerweise in den Ars Electronica-Komplex hineinläuft, was natürlich für eine Verhundertfachung des Kulturbudgets, des Programmbudgets zum Normaljahr nicht gerade üppig ist. Aber da ist was passiert noch dazu, wo man ja gesagt hat, es geht nicht nur ums Programmbudget, sondern auch um infrastrukturelle Ausgaben, die im Vorlauf passiert sind. Und da hat der Linz das neue, beziehungsweise den Ausbau des Ars Electronica Centers bekommen. Allerdings, wenn man genauer schaut, im Kulturentwicklungsplan steht sehr deutlich drinnen, daran, wo Linz schwächelt, ist, dass es eine breit gestreute Medieninitiativen gefördert werden müssen und nicht eine Konzentration des von allen sehr positiv eingeschätzten Leitprojekts Ars Electronica, sondern wenn es nicht zu einer Verbreiterung der Basis gibt, auf die Ars Electronica aufbauen kann, dann ist der Zukunft als eine der führenden Medienkulturstädte von Europa äußerst gefährdet. Für die Verbreiterung, wie es hat die Kulturhauptstadt nichts getan. Freie Szene, offene Räume. Dazu sind, wenn man ins Detail anschaut, genau 7 mittelgroße Standorte in Linz genannt im Kulturentwicklungsplan. Stadtwerkstatt, Theater Phoenix, Mais, Merz, Times Up, Kapu und Architekturforum Oberösterreich. Von den 7 genannten wurde genau in eine Institution durch eine nicht Eigenbespielung, sondern durch eine konsensuell festgelegte Gaststätte, nämlich ins Architekturforum, ein Projekt vergeben. Die anderen 6 Kulturstätten wurden mit keinem Projekt bedacht. Und das dritte, Parität der Geschlechter. Ich habe heute Nacht noch schnell versucht, eine Strichliste zu machen. Ich muss sagen, dass das Kulturamt der Stadt Linz seit, glaube ich, 4 oder 5 Jahren sozusagen Gender Budgeting auch im Kulturbereich macht. Und Linz ist da auf einem sehr guten Weg bei den Kulturausgaben. Also wir haben die Parität der Ausgaben noch nicht ganz erreicht, aber im Wesentlichen, also wir sind, glaube ich, bei einer guten 40%-Quote bei den Kulturausgaben. Bei der Beauftragung der Kulturhauptstadt ist es immer äußerst schwierig, wie auch beim Gender Budgeting, was die Kulturausgaben der Stadt Linz gibt, würde ich nach einer vorläufigen Strichliste sagen, dass 2/3 der beantragten, also der einreichenden Kulturprojekte, die gemacht worden sind, an Männer gegangen sind und 3/4 der Künstler, die eine wesentliche Rolle gespielt haben, auch männlich waren. Also ein Desaster, ein Zurück 20 Jahre. Es hat ein drittes Prinzip gegeben, was im ersten Jahr mit den 2 Intendanten diskutiert worden ist aus der Erfahrung von Graz und anderen Kulturhauptstädten, nämlich die Prekarisierung von Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeitern aller Schattierungen. Da hat 09 ein sehr vorbildliches Modell meiner Meinung nach vorgelegt, nämlich dass die Antragstellung honoriert worden ist. Also sozusagen, man hat für die Ausarbeitung der Konzepte Geld bekommen. Ich halte es nach wie vor für vorbildlich, allerdings beklagen sich ganz wesentliche Teile aller Einreicher, dass das von der Intendanz dazu genutzt worden ist, dass die Diskussionsprozesse teilweise 2 Jahre gedauert haben und mit dem Hinweis auf das, dass ohnehin ein Entgelt für die Erstellung der Konzepte ist, manche Leute halt 2 Jahre am Konzept gearbeitet haben und dann, also mit immer wieder Zwischenkorrekturen und dann abgelehnt wurden. Also jetzt so für die erste Runde sozusagen ein Conclusio. Ich meine keineswegs, dass die Intendanz an diesen Erscheinungen, die ich gerade genannt habe, schuld ist, personell. Ich glaube, das ist eine bestimmte Struktur, die Kulturhauptstadt vorgibt. Es hat einige ganz wenige Kulturschaffende gegeben, also keine Führenden, die davor vorher gewarnt haben, dass das jedenfalls sozusagen Linzer Kulturschaffende zum Nachteil gereichen wird. Alle Kulturschaffenden haben das im Wesentlichen vorher abgelehnt und haben gesagt, wir machen das schlauer. Ich bin noch nicht sicher, ob wir es schlauer gemacht haben.
Danke, das waren jetzt auch drei, oder zumindest die letzten zwei, spannende Perspektiven auf die Linzer Seite von dem Kulturhauptstadtprojekt, auf die Erwartungen, die ja zum Teil im Kulturentwicklungsplan festgeschrieben worden sind und die sich ja auch, wenn man so die europäischen Vorgaben ansieht, ja durchaus komplementär sind, gerade eben die Förderung von, sozusagen die Vermeidung der Prekarisierung oder auch die Förderung von Zugänglichkeit von Kultur. Was mich schon interessieren würde, und würde ich ganz gerne jetzt nochmal Monika de Franz ansprechen, wäre einfach die europäische Ebene, die Erwartungen, die eben von der europäischen Ebene mit dem ersten Kulturhauptstadtprojekt, aber dann auch später mit den sozusagen klarer definierten Projekten 99 und 2005 an die Kulturhauptstadt gestellt werden und mit denen sich ja dann auch die Städte in ihren Projekten auch auseinandersetzen müssen.
Ja, also wie man jetzt gehört hat, das klingt ja sehr repräsentativ für das Motto der EU-Kulturpolitik, nämlich Einheit in Vielfalt. Wenn man sich das aber so anhört, also Sie haben ja gesagt, Uli Fuchs hat gesagt, dass es das im Grunde hätte sich gewünscht, dass die Intendanz praktisch in einem machtfreien Raum gearbeitet hätte. Also, oder zumindest es gab den Anspruch der Autonomie der Kunst. Auf der anderen Seite hören wir jetzt unterschiedliche gesellschaftspolitische Positionen, die zeigen, dass Kunst absolut nicht im machtfreien Raum besteht. Kunst hat sehr viele gesellschaftspolitische Funktionen. Eine dieser Funktionen ist eben die Erhaltung oder auch Veränderung politischer Legitimität. Aus europäischer Sicht natürlich ein sehr großer Anspruch, aber auch aus stadtpolitischer Sicht. Doch wenn man sich irgendwie an Kunst als Hochkultur besinnt, dann ist die politische Identität eigentlich mal eine Domäne des und die Kultur mal eine Domäne des Nationalstaates, der ja auch so den Anspruch stellt, also lange den Anspruch gestellt hat praktisch so die Kultur zu verwalten. Und diese europäische Kultur hat dann doch ein recht neues Phänomen, wo man die Vormachtstellung dieser staatlichen Kultur in Frage stellt. Also wir sehen, Staaten sind nicht mehr oder waren auch nie die einzigen politischen Akteure. Dementsprechend stellen auch unterschiedliche Akteure Ansprüche daran, Kultur zu verwenden. Eben die EU, Regionen, Städte, aber auch wirtschaftliche Unternehmen und zivilgesellschaftliche Akteure und eben auch Kunstschaffende, die nicht nur an der Kunst allein als ihren persönlichen Ausdruck interessiert sind, sondern eben auch an, als, äh, an, einer ökonomischen Ressource, die ihnen Einkommen verschafft. Was jetzt die europäische Ebene betrifft, gibt es da sicherlich mal eine politische Erwartungen, die damit zusammenhängen, dass das europäische Projekt ja als Wirtschaftsprojekt gegründet wurde und dann lange Zeit beziehungsweise noch immer als Elitenprojekt gesehen wird. Daher gab es dann eben die Idee, Europa bürgernah zu machen. Die EU-Kulturpolitik ist aber eine sehr schwache EU-Kompetenz, die auch erst seit sehr kurzem besteht, erst seit dem Maastricht-Vertrag 1995. Da wurde eben die Wirtschaftspolitik durch die politische Union ergänzt und dementsprechend auch dann eine geringe kulturpolitische Komponente eingeführt, mit sehr geringem Budget und auch eigentlich relativ geringen ideologischen Ansprüchen. Also es wird, was man eigentlich so als, was, wenn man sich kulturpolitische Dokumente der EU anschaut, dann steht eben dieses Thema der Einheit in Vielfalt im Zentrum des Geschehens. Und da geht es eben vor allem darum, dass man mal Programme schafft, die eigentlich vor allem organisatorische Kriterien vorgeben und keine inhaltlichen Themen. Also Europa wird nicht mit inhaltlichen Werten gefüllt, sondern es geht darum, finanziell zu ermöglichen, dass Leute, dass Kulturschaffende einen Kulturaustausch machen oder Kulturgüter verbreitet werden, also praktisch Gemeinsames herauszufiltern, aber auch die Vielfalt anzuerkennen, die besteht. Das heißt, es wird eher von so einem Art Kulturraum, das Ziel ist eigentlich die Schaffung eines Kulturraums, wo einfach anerkannt wird, dass verschiedene Akteure bestehen, wo eben auch Städten und Regionen die Möglichkeit gegeben werden soll, sich zu artikulieren. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist eben dann das Interesse der Städte, das eigentlich eine andere, also wenn man jetzt diese europäische Kulturhauptstadt anschaut, kommt, also gibt es dann auch noch praktisch das Interesse der Städte, die wieder aus einer anderen Richtung kommen, und zwar nicht diese, die freuen sich, dass Europa praktisch hier eine Ebene schafft, um sich zu repräsentieren, aber der Stadtpolitik geht es wahrscheinlich wenig darum, die politische Legitimität der Europäischen Union zu unterstützen.
Da kann man gerne mal nachfragen.
Sondern, wie ich das verstehe, wahrscheinlich eher um Standortpolitik oder um wirtschaftliche Zielsetzungen. Und natürlich auch politische Selbsterstellung.
Ich glaube, das ist ja einer der entscheidenden Punkte, die man glaube ich ausdiskutieren muss, oder wo Schwächen auch drinnen sind, dass die Städte nicht so einfach ist. In einer Stadt gibt es ja ganz, ganz viele Interessensgruppen, sozusagen völlig verschiedene Anspruchsebenen. Da gibt es die normale Stadtpolitik, die natürlich irgendwelche Standortinteressen sieht, aber durchaus auch, das habe ich versucht, wie es in Linz war, die Bereitschaft, da ja in den letzten Jahren ganz bewusst auch immer da war, Experimente zuzulassen, der freien Szene einen Raum zu geben und das durchaus auch für die Entwicklung der Stadt fruchtbar werden zu lassen. Und ich glaube, und das war auch einer der wesentlichen Gründe, warum ich immer für einen externen Intendanten, Intendantin war, weil ich immer der Überzeugung war, jemand, der aus diesen Gruppen herauskommt, einfach diesen vielen Interessenslagen, die hier in der Stadt auf ihn einstürzen, die Kulturpolitik, der Tourismus, die Wirtschaftstreibenden in der Stadt, die Kunst- und Kulturszene, die großen Kulturplayer, die sowieso der Meinung sind, dass sie die Besseren sind und die besseren Voraussetzungen haben. Das heißt, diese Auseinandersetzung, glaube ich, die kann überhaupt nur jemand bewältigen, der von außen kommt, der sozusagen einen klaren Blick sozusagen aus einer internationalen Erfahrung und internationalen, und dann kann er in diese Auseinandersetzung gehen. Ich persönlich habe allerdings schon unterschätzt, oder andersherum, ich würd bei ein nächstes Mal versuchen, genau diese Problematik systematischer anzugehen. Also sozusagen, wir sind, glaube ich, das gilt unter wir, meine ich, den Intendanten, wie wir auch alle, da sehr stark in diese Probleme hineingestolpert. Sozusagen, wir sind ständig wieder draufgekommen, dass da ist wieder irgendeine Interessensgruppe, von der, du weißt ja natürlich auch als Insider einer Stadt nie ganz genau, wie mächtig die Interessensgruppe ist. Ne? Das stellt sich ja immer nur an irgendwelchen Ergebnissen heraus. Du glaubst das zwar einschätzen zu können, aber das ist nicht so. Das heißt, ich würde, aber da kannst du warst da sicher immer im Zentrum dieser ganzen Anspruchs- und Wünschepaketes, das immer auf den Intendanten eingestürzt ist. Da, glaube ich, kann man noch einiges systematischer vorbereiten. Trotzdem wird es natürlich unterschiedliche Interessen geben und damit auch Unzufriedenheiten bei manchen Gruppen, die halt glauben, zu wenig zum Zug zu kommen.
Ja, ich würde das ganz gern ergänzen. Ich finde das auch sehr interessant, was Rainer A. historisch dargestellt hat und B. ist auch so mit einer ersten vorsichtigen Bewertung versehen hat. Und in gewisser Weise hat er auch recht. Ich würde es nur, sagen wir mal, insofern etwas anders bewerten als er wahrscheinlich, weil ich denke, dass der Prozess, sich zu einer Kulturhauptstadt ab dem Moment der Ernennung, der Bewerbung, der Ernennung zu bewegen, das ist ein relativ unkalkulierbarer Prozess auch. Man kann eigentlich, wenn du jetzt so sagst, und das weiß ich auch, das war am Anfang ja so, es gab diese drei Aufgaben, wenn man so will, also die neuen Medien, das Stehen zu der Lücke, die Frage dann der Entwicklung der freien Szene und auch der Gendergerechtigkeit. Dann sagst du, dabei waren damals 7 Orte genannt, von denen jetzt zum Beispiel nur einer eine Rolle gespielt hat.
Kulturentwicklungsplan,
ja, genau.
7 genannt,
waren die genannt,
als Repräsentanten der freien Szene.
So, ja. Und das hat sich jetzt in diesen 4 Jahren, in diesem Prozess hat sich das anders entwickelt. Und ohne dass ich jetzt behaupte, sozusagen, dass wir die Weisheit gefressen hätten, ist das eben einfach ein Prozess. Und mit diesem Prozess der Kulturhauptstadt und der Werdung dann eben auch eines Programms ist verbunden, und das finde ich erstmal als eine Riesenchance, dass die bisherigen geronnenen Strukturen aufgelöst werden und anfangen neu zu fließen. Wohin sie dann fließen, ist sozusagen auch etwas, was das danach dann anbetrifft. Aber aus unserer Sicht der Dinge, und das sage ich jetzt ohne alle Schärfe oder so, war es eben so, dass sich in diesem Prozess der Erarbeitung von Projekten erwiesen hat, dass manche von diesen genannten Playern auf der Szene aus unserer Sicht nicht das Maß an kultureller Kompetenz in der Phase des Vorschlagens von Projekten entwickelt haben als andere. Dafür sind andere Player auf der Szene, die bis dato ein weniger prominentes Dasein geführt haben in Linz, sind neu dazugekommen. Es sind auch Player dazugekommen, die sozusagen auch etwas an der Peripherie von Linz liegen. Ich denke da nur jetzt an ein Medienkulturhaus in Wels, was die Linzer hier gar nicht wahrnehmen als ein Teil der freien Szene oder der Szene, was aber aus unserer Sicht in der Projektentwicklung, dann Gott sei Dank auch in der Umsetzung, ein sensationell gutes Projekt geliefert hat, zu dem aus unserer Sicht wiederum die bis dahin gesetzten Player nicht in der Lage waren. Und dass da sozusagen neue Allianzen entstehen, neue Sichtweisen, neue Perspektiven, das ist eben durch diesen ethnologischen Blick halt von außen möglich, der natürlich immer ein Maß an Subjektivität hat. Und übrigens ganz wichtig, wir sind keine Kunsthauptstadt. Also das haben wir bei Ihnen immer so ein bisschen
der Begriff der Kunst und Autonomie der Kunst Kulturhauptstadt. Kunst und Kultur unterscheiden sich deutlich und wir haben nicht den Anspruch, Kunsthauptstadt Europas geworden zu sein oder zu sein, dem wir sondern Kulturhauptstadt. Also es geht von einer viel breiteren Begriff aus, als das eben mit dem Begriff der Kunst verbunden ist. Letztes dazu nochmal, also das muss sich alles, das ist ja jetzt schon, ist ein dauerhafter Prozess auch der kritischen Evaluierung durch die eigene Szene und dann durch die eigene Stadt und dann auch immer wieder durch den Blick von außen. Das ist ja auch, glaube ich, etwas, was auch naturgemäß so ist, dass natürlich die lokalen Akteure den Blick von außen weniger wahrnehmen, als das bei uns jetzt der Fall ist, weil das notgedrungen wir es wahrnehmen müssen und da mehr Erhoffnung herangetragen wird. Und aus dieser Mixtur muss ich das, glaube ich, ergeben. Da passieren Fehler bei diesem Prozess. Möglicherweise ist auch sicherlich einer der Fehler, weil das so ein Leitmotiv von Linz auch war, auch mit dieser Bewerbung, dass natürlich dieses Signal, dass jetzt da zwei männliche Intendanten kommen, die dann obendrein auch noch als künstlerische Leitung für Musik einen Mann als, der zwar hier aus Linz stammt, einen Komponisten und dann auch noch einen Theaterleiter, der auch noch ein Mann ist, das ist ein schwer verkraftbares Signal in die falsche Richtung gewesen, könnte man sagen. Trotzdem würde ich zu diesem Komplex des Gender-Budgeting nochmal sagen, Rainer, aus meiner Sicht ist das unglaublich gefährlich, wenn man das schematisch behandelt. Ich sage nur mal ein Beispiel, was du jetzt heute Nacht bei deinem Zählen bestimmt übersehen hast. Der Projekteinreicher Oskar Tersch mit dem Projekt um Linz herum ist ein Mann. Er beschäftigt aber in Anführungsstrichen in seinen Schreibwerkstätten nur, und zwar aus Zufall, weibliche Autorinnen. Bei dem Projekt Kulturbaden, ein Riesenprojekt, handelt es sich um eine Gruppe, Woda. Wie rechnest du mit das
Sitzen? Ich habe mit Uli Böcker zugeordnet.
Ja, gut. Aber da sitzt auch der Joachim Radke drin. Ja. Oder das Projekt Unter uns ist von Hito Steierl und Nico Wahl entwickelt.
Ich bin der Hito Steierland.
Ja, also ich meine, das meine ich. Und deswegen, ich habe es dann auch mal auf Drängen von 52... Ich habe versucht, so eine Auswertung vorzunehmen. Ich bin dann irgendwann gescheitert, weil ich habe gesagt,
es ist
so heterogen, wie wir alle irgendwo auch sozusagen männliche und weibliche Anteile in uns haben. Also gerade bei Projekten. Ja. Gerade bei Projekten und bei Projekteinreichungen ist es unglaublich kompliziert, da eine authentische Sichtweise zu sagen, und ich könnte wahrscheinlich die Gegenrechnung aufmachen, könnte sagen, 75% unserer Projekte sind eindeutig weiblich dominiert.
Jetzt kommt, denke ich, zum Weinigen auch noch die Statistik.
Nein.
Aber ich würde jetzt auch, ich denke, das sind ja Prozesse, die hier diskutiert werden, die über Jahre gelaufen sind, und ich denke, wir könnten hier am Podium alleine sicherlich gut bis Mitternacht uns nicht still, sondern durchaus artikuliert beschäftigen. Aber ist andererseits natürlich auch günstig, wenn man hier einfach ein bisschen noch Zeit hätte, die Diskussion zu öffnen. Ich möchte noch eine ganz letzte, sozusagen jetzt in dieser Podiumslogik, noch sozusagen den Punkt, den Monika de Franz angesprochen hat, nochmal an Rainer Zentron weiterspielen. Mal nachfragen, was für die Linzer Szene Europa bedeutet hat, bei diesem Sicht auf das europäische Kulturhauptstadtprojekt, also auf Linz 09, bei der Bewerbung, bei dieser sozusagen Vorstellung, dass hier jetzt so etwas kommt. Was war da sozusagen, wie war Europa konnotiert in dieser?
Also Europa speziell war, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, war jeden Bummel. Also, sage ich jetzt einmal.
Das musst du übersetzen.
Jeden gleichgültig. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, dass das ganz banal ist, so wer es Geld gibt, schafft auch. Ich meine, so ist es einfach. Die EU gibt kein Geld her dafür, also keinen nennenswerten Betrag. Darum kann es auch nicht anschaffen. Also, trotzdem muss ich sagen, dass sowohl das Kulturhauptstadtjahr, aber auch davor sozusagen. Nachdem sie Linz traditionell sozusagen auf zukunftsorientierte Kunstsparten orientiert, extrem international, also was Künstlerinnen und Künstler betrifft, in der Einladungspolitik ist. Allerdings ist da Europa auch nicht sozusagen ein neuer Nationalstaat, sondern das heißt halt außerhalb von Österreich orientierte, die einmal sagen, und nicht irgendwie EU-Nationalstaat orientiert. Aber de facto jetzt spezifisch wegen Kulturhauptstadt würde ich nicht sagen, dass das irgendwer, also jetzt, vielleicht habt ihr das in der Intendanz irgendwie machen müssen, aber
wollen.
Aber dass das auch wirklich ernsthafte Bedeutung hat, jetzt die europäische Verständigung oder so, glaube ich nicht.
Vernetzung und Austausch hat schon sehr viel gegeben.
Es kommen halt ganz viele ausländische Künstlerinnen und Künstler nach Linz und es gibt ja auch ein tradiertes Programm von Linzexport, was vielleicht sozusagen dank der Kulturhauptstadt gibt es bestimmte also Signale, dass das ausgebaut wird, was ich für extrem gut finde, also sowohl Linz-Import als auch Linz-Export, wo es darum geht, dass man Linzer Künstlerinnen ins Ausland schickt und ausländische Künstler in Linz sozusagen Gaststätte erhalten. Ein Punkt nur, trotzdem das mit dem Experiment, weil das der Sigi immer so begeistert sagt. Also was ich mir natürlich schon auch, also jetzt nicht spezifisch durchgerechnet habe, muss ich zugeben, aber was mir als sehr starke Tendenz vorkommt, das Experiment, also in Linz hat es eine sehr große Tradition von temporären Kunstprojekten im öffentlichen Raum gegeben. Oder mit meinen nicht die Graumwolken oder so, sondern sozusagen, weil das steht nicht temporär nennen, weil es sozusagen jedes Jahr wiederkehrt, sondern sozusagen man hat relativ leicht Geld kriegen können von der Stadt Linz, wenn man sozusagen eine gute Idee gehabt hat und die, dann hat man halt Geld gekriegt und ist relativ viel Risikokapital sozusagen in sowas hineingeflossen, auch in sehr ungesicherte Dinge. Und das, glaube ich, sehen wir als Experiment an. Und da muss ich natürlich sagen, das, was Kulturhauptstadt macht, aber wirklich nicht Vorwurf an die zwei Intendanten, ist das wahrscheinlich auch deswegen, weil es gesichert ist und weil so viel sozusagen Last und so viel Geld drauf liegt, ist das, die Großinstitutionen werden gestärkt und die ohne Institutionen werden geschwächt. Und natürlich glaube ich da, Uli, dass du sagst, man ist auf der Suche nach dem Neuen, aber dann sag mal bitte, welche Kulturinitiative hast du in Linz entdeckt, der du ab nächstes Jahr, und um diese Größenordnung geht es, 500.000 Euro und ein Haus gibst? Also das sind diese sieben mittleren Kulturinitiativen, von denen ich spreche, wenn du sagst, die von der Vergangenheit haben nicht die Qualität der Einreichung gebracht. Trotzdem sagt Linz, das macht ein wesentliches Ding, das ist ein Maßstab, wie wir entwickeln wollen. Also ich habe überhaupt kein Problem, wenn man sagt, Kapu weg, dafür das und das neu. Aber das, was passiert, ist, dass sozusagen Einzelkünstlerinitiativen oder Einzelkünstlerprojekte natürlich auch großzügig gefördert wurden. Aber Linz lebt nicht von irgendeinem Einzelprojekt oder das spezifische kulturelle Klima von Linz, sondern dass es eigentlich traditionell nicht große manifestierte Betonklötze gibt, wo von zentralen Verwaltungen easy Zahlen so ein Klotz drinnen. Also ich weiß schon, von was ich rede, die fördert, sondern sozusagen Basisinitiativen, auch wenn sie nicht immer die gesicherte gleiche Qualität bieten können. Gerade deswegen, weil du ja immer zu Recht betonst, es geht um Kulturhauptstadt und nicht um Kunsthauptstadt. Also, und wenn es um Kulturhauptstadt geht, dann geht es natürlich auch um zivilgesellschaftliche Prozesse und die können nicht vom AEC, vom Lentos, von der Kunstuni, vom OK und der Landesgalerie gemacht werden, sie können höchstens gesteuert oder sozusagen man will was machen, sondern wenn man nicht sozusagen unten ein Geld einschirbt und die Leute machen lässt, auch wenn das nicht so garantiert gesicherte Qualität ist, dann hat man andere Staaten. Ich behaupte, die Tendenz ist eine 10 Jahre alte der Stadt Linz, endlich aus dem provinziellen Sonderstellung herauszukommen, dass man
Experimente machen muss, und endlich hat man es jetzt dank der Kulturhauptstadt geschafft, dass wir ein Opernhaus ein neues gebaut haben, eine neue Galerie, ein neues AEC und ein neues Universalmuseum im Südflügel vom Schloss. Alle diese vier Monsterhäuser, die ich jedes einzelne für gerechtfertigt finde, dass es gibt, alle die sind wegen Kulturhauptstadt oder als Anlass Kulturhauptstadt gebaut worden, und da kann der Dr. Aslan, jetzt ist er nicht mehr da, aber zuerst hat er mal widersprochen und hat gesagt, das wird niemandem weggenommen, weil das ist nicht Kulturbudget, sondern Baubudget. Natürlich behaupte ich nach wie vor, dass aus dem Kulturbudget, und da gibt es natürlich immer 5 Kulturbudgets, die immer plakatiert werden bei den Wahlen, natürlich geht die Klimaanlage und die Heizung aus dem Kulturbudget, und wenn sie nicht rausgeht, wenn ich 5 neue Monsterhäuser baue, zumindest das Personal, der Museumswärter, den ich dort aufstellen muss, ist ja gerechtfertigterweise Kulturbudget. Und mit dem, dass ich 30 neue Museumswärter anstellen muss, mit dem mache ich 5 super Kulturprojekte und Kunstprojekte in Linz ohne Haus. Und das schafft natürlich Kulturhauptstadt strukturell, jenseits von dem, ob sie es hier wollt oder nicht.
Also ich habe jetzt 2 Wortmeldungen hier vom Podium. Ich würde wirklich dich gerne einladen, eben auch mal einfach mal, machen wir mal eine Runde, eben auch aus dem Publikum. Bitte hier, bitte auf das Mikrofon warten.
Ja, also ich hätte Sie, die da jetzt für Linz sitzen, gern von Ihnen gehört, inwieweit Sie jetzt bei reichlich Halbzeit die Diskurse, wie Sie sie bewerten, die hier stattfinden, sozusagen auf der Ebene tatsächlich der Linzer, die Einschaltquote der Linzer selbst an dem Kulturhauptstadtjahr und vor allen Dingen all diese Nebenprobleme oder Bei-Akzidenzien sozusagen wie Strukturwandel, Ende der Industriezeit, Zukunft der Arbeit und so weiter. Kommt das, was Sie machen mit den Kulturprozessen in Linz an? Und wie
ganz kurze, Sie das beurteilen? Ganz kurze Antwort. Erstmal, das ist ein Grundirrtum, von dem Sie ausgehen, dass hier das Ende der Industriezeit angesagt ist. Also das war vorhin in Ihrem Vortrag auch schon eine falsche Voraussetzung. Linz ist eine Industriestadt, Gott sei Dank. Also es handelt sich hier nicht um einen Transformationsprozess einer ehemaligen Industriestadt in eine aller Ruhrgebiet, sondern der Transformationsprozess ist bereits erfolgt. Es gibt eine wissens- und technologiebasierte Industrie, die relativ brummt, so brummt, dass wir keine leeren Räume haben, um irgendwo Kultur zu machen, sondern welche bauen müssen. Das ist von daher ist erstmal Linz in Europa eine andere Voraussetzung als die Debatten Liverpool, Glasgow, Ruhrgebiet etc. Bremen auch. Bremen wäre eben aus der Hafen abhanden gekommen. Und den wird es auch nicht mehr geben, während es in Linz eben auch zukünftige Industrieentwicklungen gibt. Aber auf die erste Frage, das kann ich ganz schnell beantworten, die, also nicht was den Diskurs anbetrifft, sondern was die Akzeptanz anbetrifft. Von Januar bis jetzt, Mitte September, ist es so, dass das Prinzip des Programms war, das ganze Jahr über immer was anzubieten, also nach dem Motto, wann immer Sie kommen, ist, was bieten wir was? Es nicht zu konzentrieren auf Monate oder Wochenenden von Events. Und dass die Linzerinnen und Linzer haben in erstaunlich hohem Maße das Programm angenommen. Das haben wir vor allem in den Phasen Januar, Februar, März gemerkt, als kulturtouristisch hier auch tote Hose war, wie überall, obwohl diese Zahlen hier nicht gesunken sind, sondern wenigstens gleich geblieben sind oder ein leichtes Plus hatten. Aber wir haben bei einem ambitionierten Theaterfestival, um nur ein Beispiel zu nennen, mit Produktionen in fremder Sprache und mit Übertitelung 86% Auslastung gehabt. Und das geht jetzt auch so, könnt ihr jetzt mit Zahlen angeben, das will ich nicht, es geht so, dass die Linzer in erstaunlich hohem Maße, die Linzer Bevölkerung in erstaunlich hohem Maße und sehr im Unterschied zur politischen und kulturellen Elite dieser Stadt das Programm annehmen und hingehen. Und dann gab es von April bis September gab es jetzt ein touristisches Plus von 25%. Jeweils 23-25%, was für eine Business-Tourismus dominierte Stadt enorm viel ist, weil die mindestens 10% weggebrochenen Business-Touristen mehr als kompensiert worden sind. Für mich ist Tourismus und Nächtigungszahlen, weiß Gott, kein wesentlicher Parameter, aber er ist ein Parameter. Übrigens auch ein wirtschaftlicher, die Dynamik einer Stadt fördernder, Arbeitsplätze schaffender, was man alles auch als Kulturfuzzi nicht unterschätzen sollte.
Muss man ergänzen, dass die österreichischen Kulturstädte wie Salzburg und Wien
minus 12%
minus 10-12% haben. Ja. Also muss man
aber da, es zielt Ihre Frage zielt ja auf die Akzeptanz. Und bei allen kritischen Diskurs, den wir auch haben, und wir haben uns nur einmal richtig böse gefetzt, wir haben uns immer freundlich fetzend begegnet. Es ist so, dass die Bevölkerung, das überrascht mich ehrlich gesagt auch sehr, obwohl ich jetzt seit 4 Jahren die Stadt kenne, dass sie hier, ob sie in diesen Ort kommen, Montag oder Mittwoch, ist er jedenfalls viel voller als jetzt im Moment. Die Theater sind voll, und zwar die von uns veranstalteten Theater- und Musikveranstaltungen. Und trotzdem sagt der Intendant vom Landestheater, er hat ein Plus in diesem Jahr im Spielplan und keine Auswirkungen. Also die Bevölkerung nimmt das in Linz mehr an, als wir gehofft haben, muss man wirklich so sagen.
Ich meinte nicht Akzeptanz, sondern Zugewinn, Mehrwert, kultureller Mehrwert. Also das, was sich jetzt sozusagen diskursiv abzeichnet.
Ja, die Leute sehen zum ersten Mal in ihrem Leben indisches Theater. Das ist ein Mehrwert. Also
ich glaube, dass
es öffnet sich.
Die Nachhaltigkeit kann man natürlich jetzt ganz schwierig beantworten. Also
das war mir schon klar.
Noch zu früh.
Ich habe immer so aus einem Punkt der Nachhaltigkeit gesagt, wenn die Bereitschaft der Linzerinnen und Linzer ab heuer, und heuer ist es schon eingetreten, und ab nächstes Jahr kulturelles Angebote, an kulturellen Angeboten teilzunehmen, steigt, von so einem normalerweise potenziellen Publikum, weiß nicht, von 15% der Binet hoch auf 20 steigt, dann wäre das schon ein ganz toller Erfolg eines kulturellen Mehrwertes. Und ich glaube, dass das tendenziell sichtbar ist. Ob die 20% erreichbar sind, weiß ich nicht und traue ich mich nicht zu hoffen. Aber tendenziell ist wirklich neues Publikum und ich habe sie aus meiner Geschichte sichtbar wirklich jetzt seit einigen Jahrzehnten in dieser Stadt täglich sozusagen im Kulturbereich unterwegs. Ich habe heuer zum ersten Mal viele, viele Menschen, Linzerinnen und Linzer gesehen, die ich sonst bisher noch nie irgendwo in einem Theater gesehen habe. Also das heißt, es war Neugierde, es war Mobilisierung da und das hängt offensichtlich mit dem ganzen Denkprozess, der da ist, wo Leute plötzlich neugieriger werden. Und ich glaube, wenn ich mir das mit den Experimenten betone, dann glaube ich das ganz sicher dadurch, dass sehr viele Kunstprojekte im offenen Raum immer wieder stattgefunden haben, waren die Linzerinnen und Linzer mit Experimenten einfach vertrauter als in einer anderen Stadt. Das Projekt Gelatin, das in Salzburg katastrophale Diskussionen ausgelöst hat, das hätte in Linz keine Diskussionen ausgelöst. Die Linzer wären mit Neugierde zu dieser Skulptur gegangen und hätten sich darüber gefreut, behaupte ich. Also das ist wirklich ein Unterschied.
Möglicherweise gestritten.
Aber möglicherweise gestritten, aber nicht eine Ablehnungsfront wäre hier in Linz entstanden, wie sie in Salzburg bei dieser ganz normalen, künstlerisch nicht einmal besonders guten Skulptur passiert ist. Also ich denke mal, das ist ein Unterschied, glaube ich. Und das ist aus meiner Sicht kultureller Mehrwert.
Ich hätte eine relativ technische und vermutlich leider langweilige Frage aus stadthistorischer Perspektive, aber so nah an Verantwortlichen einer Kulturhauptstadt war ich noch nie, außerdem auch vor dem Hintergrund der letzten Diskussion, wo verschiedene Kulturhauptstädte immer miteinander verglichen wurden, nämlich Weimar, Graz, jetzt Linz und dann im nächsten Jahr Essen. Meine Frage wäre, wie stark institutionalisiert sind Austausch und Lernprozesse unter den jeweils Verantwortlichen. Also beispielsweise, als Sie sich entschieden haben zu bewerben, haben Sie sich mit den Kollegen in Graz abgesprochen oder sind Sie nach Weimar gefahren, weil noch die Bewerbung dort wahrscheinlich schon gelaufen sein musste? Oder umgekehrt, als Sie hier in den letzten Jahren waren, kam dann mal eine Delegation aus Essen angefahren, hat sich bei Ihnen, also wie geht das? Also geht das über... Also, ja. Also wie lernen Sie gewissermaßen aus den Fehler Ihrer Vorgänger?
Also wir sind ab diesem Brief, den ich da verlesen habe, 1990 internationalen Netzwerken beigetreten. Wir waren, mein Team und ich, seit 1990 in allen Kulturhauptstädten mehrmals, mit dem politischen Kulturausschuss immer wieder. Also wir haben ganz bewusst versucht, auch die politische Ebene in diesen Lernprozess und diesen Vermittlungsprozess mit einzubinden. sie sozusagen vertraut zu machen mit dem Projekt Kulturhauptstadt. Also wir waren bestimmt in 7 Kulturhauptstädten mit dem politischen Kulturausschuss. Und das sind meistens Menschen, die halt ganz normale, sozusagen bürgerliche Berufe haben, die mit Kunst und Kultur meistens nicht sehr viel am Hut haben. Ja, außer, dass sie den Kulturausschuss schicken. Und bis vor, weiß ich nicht, 10 Jahren ist es überall üblich, dass man den Kulturausschuss diejenigen Vertreter des Gemeinderates schickt, die man sonst in keinem Ausschuss schickt. Wirklich, ich habe es wirklich miterlebt. Das hat sich aber in den 90er Jahren in Linz eindeutig geändert. Plötzlich waren die bereit, sozusagen sich darauf einzulassen und haben gelesen und sind auch in ihrer Freizeit in Kulturhauptstädte gefahren oder sind zu anderen Kultur- und Kunstprojekten gefahren. Also ich glaube, da ist ein Lernprozess in Gang gekommen, der halt zusammenhängt mit dem, was in einer Stadt passiert. Das Kultur passiert halt in der Stadt. Es gibt wahrscheinlich in ganz Österreich nicht so viel wie in Linz Menschen, die mit Kunst und Technologie was anfangen zu wissen. Mit der Frage Computerkunst, mit der Frage Medienkunst, können halt Linzer was anfangen, weil es halt seit 30 Jahren gibt. Der Salzburger kann damit nichts anfangen.
Das ist ja so. Der Austausch der Kulturhauptstädte, die jetzt, sagen wir, entweder Vergangenheit sind, die nominiert sind oder die es gerade sind oder die sich dafür interessieren, der ist höchst intensiv. Also es gibt jedes halbe Jahr gibt es ein sogenanntes ECOC, European Capital of Culture, Treffen, das immer in einer der Kulturhauptstädte, die nominiert sind, ausgerichtet wird. Und da geht es wirklich so um Best Practice. Und wir waren ganz oft in Graz und haben die Grazer hier gehabt, haben so nach dem Motto, sagt uns eure 5 bedeutsamsten Fehler.
Wir haben einige aus dem Grazer Team übernommen.
So ist es. Und ich wüsste jetzt auch, bin jetzt sehr stark im Gespräch mit künftigen Kulturhauptstädten, die sind ja bis 2013 schon ernannt. Und ich bin denen auch sozusagen jederzeit bereit und habe das schon getan, zu sagen, das sind unsere 5 größten Fehler, das sind unsere 5 größten Erfolge. Und es sind, das klingt jetzt witzig, aber es ist so, ich meine, das Format Kulturhauptstadt insgesamt, das muss man mal sagen, das wäre auch noch so eine Anmerkung gewesen zu Ihrer Betrachtung, gibt es ja seit 85, das war inklusive, würde ich mal behaupten, bis zu dieser Phase Mitte, also 1990, war das sehr diffus. Da sind eben solche letztlich Fehlentscheidungen wie Kulturhauptstadt Berlin 1988 oder Paris 1989 rausgekommen, wo man, oder auch Florenz und dann 2000 auf einmal 9 Städte und so. Da gab es eine Besinnung, eine Schärfung, auch unter anderem durch diese von Ihnen erwähnte Studie des Schotten Robert Palmer, Bob Palmer, wo man jetzt eigentlich so, auch die EU dahin ist, es sind eher Second Cities nicht schon Kulturmetropolen. Deswegen hat jetzt Marseille gewonnen und nicht Lyon, weil die Jury begründet hat, weil es Marseille am notwendigsten hat. Das ist genau die Begründung, die man braucht. Und da hat sich in den 25 Jahren, müsste man sehr genau differenzieren, was sich da entwickelt hat und wohin das gegangen ist. Und diese Lernprozesse sind enorm. Und das Format ist viel wichtiger geworden, weil wir haben jetzt ständig Besuche von internationalen Delegationen. Wir müssen sogar 1,5 Leute beschäftigen, die nichts anderes machen als Protokoll und Delegation, weil das gar nicht zu bewältigen wäre. Und die jetzt am meisten gerade anreisen, sind die holländischen Städte, die sich für 2018 vorbereiten. Ne? Also die für 2015, 16, 17, die waren alle schon da. Jetzt ist gerade also die Region Brabant und Maastricht und was weiß ich, Den Haag 2018. Gibt da nur noch 2019 gibt es Italien und Bulgarien. So, die Italiener haben sich auch schon gemeldet, Ravenna fällt mir gerade ein. Die Bulgaren sind noch, für die ist das vielleicht noch zu weit weg.
Aber das war bei uns auch nicht, auch im Bewerbungsprozess war Bob Palmer war mehrmals in Linz da. Einmal war er 3-4 Tage und ist wirklich durch alle Kulturgruppen gegangen und ist denen zur Verfügung gestanden als Diskussionspartner. Oder Mechelen von Rotterdam. Also wir haben wirklich versucht, aus Erfahrungen zu lernen und halt neue oder eigene Positionen mit einzubringen.
Das war eine Art
Europäisierung
dann. Absolut.
Ja, Internationalisierung. Das ist vielleicht
das. Das Format so.
Also ich glaube, das ist so wie bei, auch beim Kulturentwicklungsplan, war ich immer der Meinung, der Prozess dazu war sozusagen der wertvollere als das Ergebnis dann. Das war dann irgendein Kompromiss. Ja. der halt im politischen Gremium zu entscheiden war. Aber der Prozess dorthin, der hat bewegt und hat Kompetenz vermittelt.
Das gilt für Kulturhauptstadt insgesamt.
Ich glaube auch,
das ist der Prozess. Deswegen haben die in Liverpool, habe ich immer gesagt, also die haben ja enorm viele Baustellen noch gehabt 2008 und haben die Gelassenheit, die völlig berechtigte Gelassenheit gehabt. Ja klar sind die nicht fertig, die werden nächstes Jahr fertig. Aber Kulturhauptstadt ist auch kein Produkt, das man abliefert. Am 1. Jänner wird die Fahne gehisst und am 31. wieder eingerollt. Sondern das ist eben ein Prozess. Oder wir haben es mal anders hier so formuliert. Wir haben gesagt, Kulturhauptstadt ist kein Preis, den man gewinnt, sondern ein Stipendium, Klammer auf, dass man sich mehr oder weniger selber bezahlt, Klammer zu, um sich zu entwickeln. Und diese Portokasse, die die EU liefert, ist in der Tat gering. Und noch relativ schwierig auch zu kriegen. 1,5 Millionen sind das. Aber das ist eigentlich auch nicht, das ist nicht, darf nicht der Grund sein zu sagen, deswegen nehmen wir Europa in diesem Ding nicht ernst. Denn das ist meiner Ansicht nach für so eine Stadt wie Linz oder eben dann im nächsten Jahr auch für Essen oder für Vilnius, ist das die Herausforderung, dass die Parameter eines Erfolgs eben diese, in welchen Benefit, wenn man mal so will, hat die Stadt oder die Region von so einer Entwicklung. Und potenziell kann sie aus meiner Sicht richtigerweise 10 Jahre überspringen und muss nicht schläfrig weiter vor sich hindämmern. Und das zweite ist der Parameter, was hat denn Europa davon, dass die Stadt die Kulturhauptstadt ist? Und daran müssen wir uns dann auch mal messen lassen, zu sagen, hat denn das für Europa irgendeinen Impuls gegeben? Und wir haben das versucht, mal etwas frech am Anfang des Jahres zu beantworten, indem wir ein Projekt gemacht haben, das hieß Extra Europa. Hat über 6 Wochen gedauert und hat die 3 Länder, Norwegen, die Schweiz und die Türkei, in den Mittelpunkt gestellt, weil wir gesagt haben, Europa ist nicht nur Mitgliedschaft in der EU, sondern man kann auch als Nichtmitglied der EU sehr europäisch sein, beziehungsweise umgekehrt, wie man auch an einigen Beispielen sieht, ist die Mitgliedschaft der EU nicht unbedingt ein Garant für europäisches Denken.
Österreich auch, also als abgesehen von dem geringen Budgetbeitrag, den Europa sicherlich leistet, muss schon herausgestellt werden, dass einfach dieses Branding der europäischen Kulturhauptstadt etwas ist, das wahrscheinlich unbezahlbar ist für eine Stadt, die wie Linz in praktisch als Second Tier City bezeichnet wird. Weil es geht ja dabei einfach darum, dass diese Stadt ein Jahr lang im Zentrum der europäischen Medienaufmerksamkeit steht. Und das ist eine Marke, die eigentlich seit 1985 etabliert ist. Und das bedeutet eben eine Chance für die Stadtregierung, aber auch für die Künstler, die in dieser Stadt leben, eben dann auch diese Medienpräsenz für sich zu nutzen. Und die Frage wäre eben, inwiefern das auch dann von der Intendanz ermöglicht wird, diese Bühne für lokale Künstler zu öffnen oder und dann praktisch eben Europa zu zeigen, was Linz zu bieten hat, aber auch Linz praktisch zu zeigen, welche Chance es da gibt.
Schauen Sie, ein Projekt, das wir gemacht haben vor 2 Jahren, an dem der Rainer Zentrum maßgeblich beteiligt war, Schaurausch, wird 2013 in Marseille als Schaurausch à la Marseillaise sozusagen mit Linz Autorenschaft übernommen. Wenn das keine Bühne ist, also genau die Chance gibt.
Wir werden jetzt wieder weiter.
Jetzt sind ja einige Sachen angesprochen worden, die mich interessiert hätten. Und zwar interessiert mich dann, ich habe jetzt gelernt zum Beispiel, dass Europa in der Kulturproduktion eine geringere Rolle spielt, aber dafür ein Internationalisierungsprozess, ein europäischer, stattfindet, durch viele Diskussionen. Mich hätte aber jetzt umgekehrt interessiert, was ist das programmatisch Linzerische, was aus Linz nach Europa kommt. Das ist ja jetzt auch bei Frau de Franz kurz angeklungen. Mir war klar, dass es Projekte gibt, die weit über Linz hinausreichen. Aber was ist eigentlich das, was eine Kulturhauptstadt Linz an Linzerischen in diesen Jahren hervorbringt, was dann nach Europa wirkt? Weil das ist ja auch eine Idee, die hinter der Kulturhauptstadt Europas steckt, dass man aus diesen Orten, wo das stattfindet, eine Kulturproduktion hat, die dann auch hinausreicht, wo andere was lernen.
Was ist linzerisch? Ne?
Ja, aber es ist linzerische Kulturproduktion.
Ja, das ist linzerisch schon auch was. Aber ein ein wesentlicher Punkt ist schon, und da kommen jetzt viele Delegationen, die diese Frage genau stellen, und die wurde auch gestellt, sozusagen dieser Weg von der Kulturstadt zur Industriestadt, also Industriestadt, Kulturstadt, wo wir sagen, wir sind weiterhin eine Industriestadt, also von der alten Stahlstadt zur modernen Kultur- und Industriestadt, dass das gelungen ist, dass sozusagen mit einer Bevölkerung, die keine typische, also die überhaupt keine Hochkulturbevölkerung ist, sondern die ganz andere Zugänge zu kultureller Teilhabe hat, das ist sicher ganz was spezifisch Linzerisches. Da ist vielleicht auch nicht systematisch und groß jetzt mit Theorie unterlegt. Also das glaube ich gar nicht. Das hat so aus der Situation heraus, dass wir eben gegen zwei so Hochbürgerstädte wie Salzburg und Wien sozusagen uns konkurrieren mussten oder wollten, was immer, war es notwendig, sozusagen so einen eigenständigen Weg zu entwickeln. Also das ist so ein Punkt. Ein zweiter Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, da kannst du dann noch sagen, also die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Ich glaube, dass der in dieser Stadt beispielhaft passiert ist, schon im Vorfeld, 10 Jahre davor begonnen, sozusagen die wirklich systematische Auseinandersetzung und Aufarbeitung oder den Versuch der Aufarbeitung, ich glaube, man ist nie fertig bei dieser Problematik, aber da ist wirklich in der Stadt beispielhaftes Geschehen, auch gerade im Kulturhauptstadt. Ja. Also das könnten zwei so, oder ein dritter Punkt, der mir immer wichtig war, sozusagen mit offenen Räumen, Kunst, Kultur im offenen Raum, also sozusagen die Forderung sozusagen der 68er Bewegung, Kultur für alle, aus einem kleinen Kreis der Kenner einen großen Kreis der Kenner machen, also das war immer schon vor 68 sozusagen in Linz eine ganz wichtige politische Zielsetzung, die immer wieder versucht wurde, ist zu realisieren, die ja tatsächlich Ergebnisse hat. Also Linz hat wahrscheinlich im Vergleich zu in Österreich jedenfalls die größte Dichte an Zweigstellen von Bibliothekszweigstellen auf das Stadtgebiet verteilt, die größte Dichte an Erwachsenenbildungseinrichtungen angeboten, verteilt in der Stadt. Das war ganz bewusst sozusagen eine sozusagen aus der Tradition der Arbeiterbewegung, aus der Arbeiterbildung heraus, der Versuch sozusagen zu den Menschen oder den Menschen zu den Menschen zu gehen. Also das,
ich Sie ganz kurz ich sehe das alles ein, das war mir bei Ihnen schon klar, mir ging es mehr um die Programmatik, das war die Stadt ja selbst.
Okay. Ja, aber dann die Programmatik. In der Programmatik des Kulturhauptstadtjahres selbst ist der zweite Punkt, den Herr Janko genannt hat, die Auseinandersetzung mit der Geschichte im öffentlichen Raum. Das sind alles Projekte, die in diesem Jahr entstanden sind. Unter uns, dieses Fassadenprojekt, das große Ausstellungsprojekt als Idee des Landesmuseums, des Schlossmuseums, Kulturhauptstadt des Führers in situ, etc. etc. Also ich könnte Ihnen jetzt 15 bis 20 Projekte von 220 aufzählen, die von der Programmatik her auf das reagiert haben, dass Linz im Unterschied zu anderen österreichischen Städten eben die NS-Geschichte als eine Stadt, die ja sehr nah dran war, als sogenannte Patenstadt des Führers, aufgegriffen hat, thematisiert hat. Oder wie wir immer sagen, wir haben versucht, in der Programmatik von Linz 09 diesem Umstand ein Gesicht zu geben. Also etwas, das über den Kreis der Kenner hinaus bekannt zu machen, auch einer Öffentlichkeit. Und Sie können sich vorstellen, dass dieses Fassadenprojekt in der Linzer Bevölkerung etliche Diskussionen ausgelöst.
Aber das
Zweite ist der Kunst im öffentlichen Raum. Dieses Projekt Höhenrausch, wo Sie die Ausstellung Höhenrausch, die Sie vielleicht gesehen haben, das ist das, was man sozusagen den Blockbuster nennt. Also das sind jetzt 180.000 Besucher, was für eine Kunstausstellung einigermaßen enorm ist. Das ist sozusagen auch das Linzerische. Weil Kunst in die Stadt, Ausrufungszeichen, heißt diese Trilogie, die das Zentrum für Gegenwartskunst UK gemacht hat. Das sind alles Gegenwartskunstausstellungen, die nicht in den geschlossenen Räumen des Museums stattfinden, sondern die im öffentlichen Raum stattfinden. Und das ist auch etwas, was sehr Linzerisches ist, was den Europäern, die hierher kommen, auch auffällt.
Aber darf ich einen Punkt ergänzen? Und der Rainer Zendron hat sozusagen drei Hauptforderungen des Kulturentwicklungsplanes genannt. Ich ergänze sozusagen mit Kultur für alle. Und da, das wäre, glaube ich, eine eigene Diskussion, also da diskutiere oder möchte ich ganz gern mit dem Intendant tatsächlich auch sehr kritisch diskutieren, ob sie an diesen drei Schwerpunkten, die sozusagen der Kulturentwicklungsplan als Forderung auch formuliert hat, tatsächlich ausreichend und angeknüpft haben, um das einmal so als Frage stellen zu lassen. Also da würde ich auch, wenn ich so von außen komme, Ihre Frage auch so stellen. Ist das sichtbar geworden? Sind die lebendig geworden, diese Schwerpunkte, ausreichend? Also,
wenn du direkt was zu der Nationalsozialismus, nein, dann würde ich gern mit Herrn Berke die Wahlentscheidung von dir. Ja.
Es war ein wunderbarer Zeitungskommentar, der hieß, well, what are you talking about? These are tea parties for the middle classes. Forget it. Ja? Und das schließt ja so ein bisschen an das an, was Sie gesagt haben. Gibt es eine Logik, die darauf hinausläuft, dass wenn man Steuergelder, wo immer man sie hernimmt, wenn man sie verwendet, man natürlich rechenschaftspflichtig ist und freie gruppenfreie Projekte sind einfach nicht zuverlässig. Also, wo geht das Geld hin? Das Geld geht in Großprojekte. Nicht zwangsläufig, nicht immer, nicht überall, aber ich würde mal sagen, auf der Ebene der durchschnittlichen ist das der Fall. Und dann haben Sie in der Tat, dann haben Sie ein neues Opernhaus, haben Sie eine Party for the middle classes. Ja? Das wäre sozusagen die eine Frage. Ist das eine interne Logik? Und daran anschließend so eine kleine Verdächtigung. Warum zum Teufel wollen Sie, das war ja hier jetzt die ganze Zeit auch immer so ein Thema, Hochkultur. Ich meine, haben Sie alle noch diese Idee von einem pädagogischen Auftrag, dass Sie irgendwie das Volk erziehen müssen? Dass Sie, eine ernsthafte Frage. Wo ist die Pädagogik da drin und ist es so eine? Ja, müssen Sie, laufen da immer noch 100.000 Dumme rum, die jetzt in die Oper müssen, die aber niemals in die Oper gehen werden.
Das ist keine Pädagogik, sondern Frage der Verteilungsgerechtigkeit.
Die niemals in die Oper gehen werden.
Also ich darf mich das nicht anschließen.
Und dann habe ich noch, ganz kurz, dann habe ich noch eine wirklich ethnologische oder ethnografische Frage. Herr Fuchs, Sie kommen als Auswärtiger. Was ist Ihnen wirklich an Linz aufgefallen?
Das sage ich Ihnen im Gasthauskanzel.
Kurz noch anschließend, ich habe gestern so eine erste Umfrage gestartet, so eine persönliche Umfrage in einem Linzer Künstlercafé und Sie haben mir ja vorgeworfen, ich hätte Kunst mit Kultur verwechselt. Wahrscheinlich war das auch so eine Art freudscher Fehler, weil eigentlich die Leute, mit denen ich im informellen Rahmen gestern in diesem Künstlercafé gesprochen habe, sich alle nicht wirklich in dieser Veranstaltung wiedergefunden haben und schon gefunden haben, dass das eine eher ja, von ihnen entfernte Kunstveranstaltung ist und nicht mit ihrer Kultur zu tun hat.
Uli.
Also ja, das ist wahrscheinlich keine repräsentative Umfrage, aber
nee, so
erster Eindruck.
Was soll ich dazu sagen? Das mag sein. Dass die, es hat auch keinen, wir haben auch nicht den pädagogischen Anspruch einer Massenbeglückung oder dass Sie in jedem beliebigen Künstlercafé in allen Stadtteilen jubelnde Linzer sehen. Also gegenüber Jubellinzer oder Jubelperser, ne, die habe ich schon immer meine Vorbehalte gehabt. Das ist, mir ist lieber ein Diskurs und so der Rainer Zentron ist ein Repräsentant dafür, der findet vieles, was wir gemacht haben, falsch und vieles auch richtig. Und das finde ich auch ein ganz gutes Ergebnis. Und ich möchte nicht jemanden haben, der Ihnen mit beglückten Augen im Künstlercafé gegenüber sitzt und von Linz zu Neun schwärmt. Wir haben 2500 Projekteinreichungen gehabt, also als Ideen, die an uns herangetragen sind. 220 haben wir realisiert. Das heißt, es gibt mindestens 1900 Leute, die jeweils 10 Freunde haben, die saßen wahrscheinlich gestern in dem Künstlercafé, die der Überzeugung sind, dass wir die letzten Idioten sind, weil sie die Genialität ihres Kunstprojekts nicht verstanden haben. Mag auch sein. Wir haben auch bestimmt Fehler gemacht und gute Projekte nicht erkannt.
Aber was ich damit sagen möchte, ist, es gibt eben unterschiedliche Adressatenkreise.
Natürlich.
Und die Frage ist, und es ist eben nicht immer möglich, die internen Kulturideen mit den externen Bildern, die man gerne der Europa von der Stadt verkauft, zu verbinden.
Da muss ich Ihnen widersprechen, da bin ich ganz beim Sigi. Mir ist es viel lieber, dass ich feststelle, dass
eine ganz, ganz groß, viel größere als sonst jedenfalls Beteiligung der Linzer Bevölkerung auch aus den Stadtteilen zu Höhenrausch rennt und in alle möglichen Ausstellungen geht und hier in den Kepler-Salon kommt. Also wir haben hier zum Beispiel sensationelle Zahlen. Das ist mir viel wichtiger als die Bohème im Roten Krebs, die nachts um drei findet, sie sei nicht genug berücksichtigt worden. Weil da geht es um Verteilungsgerechtigkeit, das ist völlig richtig. Und ich finde, wenn hier so viel Steuergelder für, sowohl für Beton als auch für Programm ausgegeben wird, dann haben wir auch die Aufgabe, eine Programmvielfalt zu entwickeln, die in ihrer Heterogenität sozusagen über den kleinen Kreis der Genießer und Kenner von Kunst und feinen Kulturprojekten hinausgeht. Das finde ich einen gesellschaftspolitischen Auftrag. Und ich muss Ihnen ein bisschen widersprechen, weil Sie jetzt vermuten, aber ein Teil haben Sie schon recht. So ein Projekt neigt natürlich immer dazu, dass es große Projekte auch, oder auch von Institutionen, das hat Rainer auch gesagt. Dieses Höhenrauschprojekt, sage ich Ihnen mal so, wo Sie ja vielleicht das noch sehen werden, oder Sie haben davon gehört, mit diesem Riesenrad, das kostet 2,3 Millionen Euro. Das ist von dem Programmbudget, was wir im Kern haben, 42 Millionen, das ist das, was sozusagen, wo ich eine Verantwortung oder Verwaltung darüber habe, ist das sehr, sehr viel. Nebenbei gesagt, 1,5 Millionen von den 2,3 zahlt ein Sponsor. Da bin ich auch wiederum froh, weil es dann nur 800.000 sind.
1,8 haben Sie schon wieder eingenommen.
Millionen?
Ja, wenn 180.000 Leute dort waren und 10 Euro kostet kein Eintritt.
Naja.
Ja.
Ja. Komm daher, weil Sie sich keine Linz-Card gekauft haben. Hätten Sie sich im Infocenter eine Linz-Card gekauft, wären Sie ein bisschen. Also, aber was ich sagen will, ist, natürlich ist das so. Dass also, oder ich habe auch ein, das ist vielleicht eine lustige Anekdote. Leider hat der Aufsichtsratsvorsitzende der Linz 09 GmbH mal den Fehler gemacht, obwohl wir ihn davon gewarnt haben, dass er sich hat auflisten lassen, wie das mit den klassischen Disziplinen und Sparten ist. Also wie viel Geld ist in die bildende Kunst, in die Musik, in die Literatur, in die Architektur geflossen. Ich habe das immer abgelehnt, weil ich gesagt habe, es gibt so transversale Projekte, das macht gar keinen Sinn mehr. Wir erzählen unsere Projekte auch anders als so. Und es hat sich herausgestellt, dass von den 42 Millionen genau 0,88%, wenn man es irgendeine blödsinnige Form von Messung annimmt, in Literatur geht. Es gibt aber 20 wunderbare Literaturprojekte und von den 20 Literaturprojekten haben wir uns selber vielleicht 5 ausgedacht, 15 sind eingereicht worden, insgesamt sind 17 eingereicht worden, 2 habe ich wegen nachgewiesenem Blödsinn abgewiesen. Also haben wir alle Ideen aufgegriffen, die hier gelandet sind. Jetzt läuft aber doch so ein versprengter Literat hier rum und sagt, stellt euch mal vor, dieser Skandal nur 0,88% für Literatur. Macht überhaupt keinen Sinn, diese Argumentation.
So, ich glaube, eine ganz hohe Bedeutung.
Eine Sache, die der Uli jetzt noch nachliefern muss, bevor wir dann zu dir kommen, ist eine biografische. Diese biografische Nachfrage nach, was dir an Linz aufgefallen ist.
Ich bin da etwas befangen. Ich habe eine österreichische Schwägerin und eine österreichische Urgroßmutter.
Ich glaube, was ganz wichtig ist bei so einem Projekt, auch so für die politische Legitimation, dass in breiten Kreisen der Bevölkerung eine gewisse Identifizierung mit dem Projekt passiert. Auch für die Zukunft der Kunst- und Kulturförderung. Was ich zuerst immer gesagt habe, dass aus meiner Sicht in der Stadt eine gewisse Offenheit auch für Experimente ist. Das heißt, damit entsteht so keine große Widerstandsstimmung gegen Kunst und Kunstprojekte und gegen Kunstförderung. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und da waren wir total überrascht bei den vielen Umfragen, wie hoch sozusagen die Zustimmung in der Bevölkerung von Linz ist. Wobei ich auch überzeugt bin, dass viele davon, die sich positiv äußern, bei keinem Projekt dabei waren. Also ich habe immer so eine persönliche Geschichte, aber ein Onkel, der war sehr wichtig für mich, auch später für meine kulturelle Entwicklung, der war Müllviertler, der als Schulwart nach Wien gegangen ist. Und wenn er im Sommer immer war, immer 3-4 Wochen auf Urlaub im Müllviertel und hat mir als kleiner Bub immer erzählt von der Staatsoper und wenn ich es einmal verstehe, dann geht er mit mir in die Staatsoper. Und ich bin dann drauf gekommen, wie er wirklich mit mir gegangen ist, dass er vorher nie drinnen war. Und er hat mich fest überzeugt sozusagen und immer neugieriger gemacht, dass er mich endlich einmal nach Wien mitnimmt in die Staatsoper. Also das heißt, glaube ich so, das ist also für mich mein Leben lang eine wunderschöne Geschichte, weil, die, weil man da, okay, und so möchte ich auch in meiner Kulturarbeit sozusagen Menschen annehmen und zu versuchen, irgendwann ist er dann hineingegangen. Er hat mich braucht dazu wahrscheinlich, bis ich so quasi, bis ich es verstanden habe, dass er mit mir gegangen ist. Also ich denke,
also wir haben jetzt noch zwei Wortmeldungen und es ist schon relativ spät. Wir können natürlich hier grundsätzlich Open-End diskutieren. Es gibt nur eine Limitierung und das ist das Buffet, das in etwa 12 Minuten beim Gasthaus Kainz serviert wird. Ich meine, ich weiß, dass wir alle eigentlich Kopfmenschen sind. Manchmal schlägt der Magen durch. Und,
lass uns doch 11 Minuten reden.
Insofern denke ich, ist es auch, nachdem wir ja unten mit, vor dem Buffet ja auch in einer sehr entspannten Art und Weise nicht nur biografisch, sondern auch dann thematisch weiter diskutieren können, müssen wir ja hier dann ja auch keine Conclusio machen und keinen Schlussstrich ziehen. Sondern ich fände das auch angenehm, wenn wir das mehr so auslaufen lassen. Wir nehmen vielleicht einfach noch diese zwei Wortmeldungen zusammen und dann noch eine Antwort dazu. Und dann gehen wir einfach so fließend zum Weg. Und nicht schwimmen, sondern mehr so im Fluss.
Ja, vielleicht hilft meine Frage eh schon ein bisschen in Richtung Buffet, weil ich ziele jetzt ein bisschen weg von der Linzer aktuellen Debatte, die ja doch wahrscheinlich da jetzt am meisten Diskussionsstoff gibt, weg zu eher allgemein. Frau De Franzi haben vorher gesagt, vom Branding und der Trademark quasi Kulturhauptstadt, die sehr viel Positives für eine gerade Second City irgendwie bringen kann. Ist es nicht aber so, oder wie ist Ihre aller Einschätzung? Dieses Konzept gibt es ja jetzt nun schon ziemlich lang. Ja? Und wir haben alle Jahre zwei Second Cities als Kulturhauptstädte. Wenn man es jetzt böse formuliert, war schon fast jede europäische Second City Kulturhauptstadt. Und wie würden Sie das einschätzen? Sinkt quasi dieser Stern oder ist das Ganze ein Auslaufmodell? Oder sehen Sie da durchaus positive Weiterentwicklung auch? Also ich stelle es schon fest, dass außerhalb von Österreich kaum jetzt groß wer wahrnimmt, dass wir jetzt ganz wichtig und Kulturhauptstadt sind in Linz. Also das Interesse, denke ich, ist schon eher im Sinken, wenn man nicht gerade selber davon betroffen ist. Oder ich denke, es war vor 10 Jahren noch interessanter, in eine Stadt zu reisen, weil sie gerade Kulturhauptstadt ist und das ganz was Besonderes ist. Das ist jetzt schon eigentlich recht normal geworden.
Wenn wir gleich noch die zweite Frage dazu nehmen und dann so eine ganz kurze Schlussstatement.
Ich versuche das anzuschließen. Ein paar Dinge, die mich verblüfft haben, und das passt vielleicht dazu, das eine, dass Rainer Zentron so gesagt hat, also Europa hat eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, dass wir über Identitäten in den letzten paar Minuten gesprochen haben, als wäre es ganz was Fixes und auch über Räume, als wären es ganz Fixe. Hier ist Linz, dort die EU. Was bringt Linz zur EU? Was ich spannend fände, wäre zu sehen, wie wird Linz konstruiert in all diesen Projekten? Wie wird die EU in Linz und Linz in der EU konstruiert? Wie wird das Europäische konstruiert? Und vielleicht auch, Birgits Kommentar anzuschließen, wenn der Stern im Sinken ist, manchmal ist es vielleicht dann auch eine Performance für sich selbst. Wie wird Linz für die Linzer selbst dargestellt in diesen Projekten? Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, in eine etwas andere Richtung weiterzudenken, gerade auch, weil der Kulturgeschichtetag ja unter dem Motto Identitäten steht und wie wir Identitäten ansehen.
Ist der Stern im Sinken, Uli?
Ich glaube nicht, also im Gegenteil. Ich glaube, dass die ersten 10 dieser 25 Jahre, die existiert, dieses Format, dass die eher flu waren und dass das, sagen wir mal, die Bedeutung, also wenn du dir einfach mal anschaust, 1985 Athen, 86 Florenz, 87 Rotterdam, das ist auch, du bist deutlich jünger und ich habe es damals auch schon sozusagen im Bewusstsein wahrnehmen können, das war viel diffuser, als es jetzt geworden ist. Und jetzt sind auch noch die 10 neuen europäischen Mitgliedstaaten dazugekommen, die in diesem Jahr zum ersten Mal mit Vilnius davon in Anführungsstrichen betroffen sind oder profitieren, je nachdem, wie man das sieht. Also ich glaube, die bessere Zeit, Entwicklungszeit dieser Idee, europäische Kulturhauptstadt, liegt in der zweiten Phase dieser 25 Jahre als in der ersten.
Und es gibt jetzt in den letzten Jahren, in den letzten, sagen wir mal, 7, 8 Jahren, gibt es richtig gute Beispiele, wo man sagen kann, das hat eine Stadt enorm weitergebracht, wie beispielsweise Lille im Jahr 2004. Und es gibt richtig katastrophale Beispiele, wie Patras 2006, wo viel Geld versickert ist und auch noch keine personelle, offenbar Kompetenz auch da war und so weiter. Jetzt 2008 mit Liverpool, 2009 würde ich bescheiden sagen, wir werden es zumindest nicht komplett unter der Latte durchlaufen. 2010 im Ruhrgebiet, es gibt eine große mediale Aufmerksamkeit, auf jeden Fall gegen den deutschsprachigen Kulturraum. Und 2013 Marseille mit dem Mittelmeer, das ist nochmal eine ganz neue Dimension. Also weil es da auf einmal die Mittelmeerunion und ein anderer Teil von Europa und den Grenzen thematisiert wird. Also das ist schon, ich glaube schon, dass da viel drin liegt. Und dass das Potenzial auch, was eine Stadt daraus machen kann, dass das fließt auch immer mehr Geld, muss man sagen. Auch in die Etats sind ja deutlich erhöht worden. Bei Istanbul, die sind ja letztes Jahr ausnahmsweise außerhalb dieser Reihe mal dran, sind die Budgetzahlen ungefähr proportional zum sinkenden DAX gestiegen. Das hat sich jetzt aber auch so ein bisschen relativiert und ist dann doch gar nicht mehr so viel, wie es da ist. Das war die erste Frage. Das zweite würde eine längere Antwort. Ich würde den vielleicht größeren Teil auch in die Kneipe verlegen, was diese Konstruktion von Europa in Linz und so weiter anbetrifft. Das ist in jeder Stadt etwas der mühsamere Weg, wenn man in so einer Verantwortung ist, weil das ist auch völlig berechtigt, dass zunächst erstmal die lokalen Stakeholder danach schauen, was kann das Potenzial für mich bringen, diese extra Nummer. Das liegt ja über dem, der Kulturetat der Stadt Linz ist in dem Jahr ja nicht gesunken. Dafür hat der Sigi schon gesorgt, sondern das ganz normale Kulturbudget, in Anführungsstrichen, ist ja auch da von Land und Stadt. Und wir sind die Extraschicht, die drüber liegt. Und trotzdem ist natürlich der Anspruch erstmal von allen, die in der Stadt sind, da, das ist unser Projekt und wir spielen da eine Rolle und wir wollen auch, je nach kulturpolitischer Tradition, im Sinne einer garantierten Partizipation, jedenfalls möglichst nicht über einen Wettbewerb. Das ist dann die unangenehme Rolle, die wir haben, zu sagen, nein, es geht aber nicht mit der Gießkanne, sondern es geht über einen Wettbewerb. Und dann eben noch das Einbringen, dass man sagt, nein, schon, Europa spielt eine Rolle. Also dass diese europäische Dimension, die Politik des Europäischen, wo spiegelt sich die? Und wir haben viel Kritik auch gekriegt für ein Projekt, diese Linz-Europa-Tour mit dem Hubert von Geusern. Mehr deswegen haben wir diese Kritik bekommen, weil die Hiesigen fanden, dass der Hubert von Geusern seine besten Zeiten hinter sich hat. Aber was niemand kritisiert hat hier, so international denkt dann Linz auch, ist, dass man gesagt hat, der fährt jetzt und arbeitet mit Künstlern in Moldawien und in der Ukraine und bringt da Europa und Linz zusammen, weil kein Mensch kennt Linz in Moldawien. Jetzt wissen sie aber immerhin, aha, Linz, Europa und so. Das sind so europäische Dimensionen, die, was auch ein Lernprozess war, weil vor allem auch die Touristiker haben hier gesagt, was schippert der jetzt in der Ukraine rum, was haben wir da davon, wenn der das Musi macht da hinten.
Nur kurze Antwort, ich liege die meiste Zeit des Jahres in Amerika, das war das Projekt, wo mich die meisten Leute darauf angestellt
haben. Sehen Sie?
Da kommst du doch her, die sind doch Kulturhauptstadt, da war der Sänger, der ist den Fluss rumgefahren.
Ja, ja. Das ist aber hier eines der umstrittenen Projekte gewesen, das ist halt so.
Ich denke, das ist an sich ein ganz guter, kein Schlusspunkt. Also ich würde
hätte noch gern was zu Europa gesagt.
Können wir das in die Kneipe verlegen?
Naja, ich wurde ja gefragt, aber bitte.
Aber ich denke, es ist, in 5 Minuten ist das Essen serviert und wir müssen ja dann noch, aber insofern würde ich einfach sozusagen die anderen 3 Beteiligten am Podium sozusagen um Entschuldigung bitten, dass wir jetzt keine formellen Schlussstatements machen. Ich möchte mich aber bei allen ganz herzlich bedanken für eine spannende Diskussion, Ihnen auch. Möchte Sie einladen, dass wir jetzt runtergehen gegenüber ins Gasthaus Keinzel und dort einen kleinen Imbiss zu uns nehmen und dort einfach die Diskussion weiterführen. Deshalb denke ich, ist es ja auch kein Schluss der Diskussion, sondern eine Verlagerung der Diskussion. Aber ich wollte mich eben nochmal ganz herzlich bedanken und ich denke, einen kleinen Applaus.